Superflex, PPR, Tight End Premium, Tour oder AJ Dillon?
AJ Dillon.
Tour.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's dir?
Mir geht's wieder besser, die Stimme ist wieder da und ja, alles gut, alles happy.
Die heutige Folge, so wie es aussieht, hättest du mit deiner Stimme letzte Woche nicht geschafft, nach dem, was wir alles hier auf der Uhr haben. Das liegt aber auch daran, dass wir heute noch einen Gast dabei haben und da freuen wir uns riesig. Ralf, herzlich willkommen von Mikes in Motion. Freut mich sehr, dass du da bist.
Hi, ich grüße euch beide.
Auch wieder mit Stimme.
Ja, was? Auch wieder mit Stimme nach dem Festival. Das war am Montag noch grenzwertig.
Mehr Glück.
Ja, genau. Das ist, ja, ist schon hier nach Pfingsten. Da sind die Krankheiten. Mich hat es am Wochenende auch erwischt, aber zumindest nicht stimmlich. Von dem her,
das ist ja hier
alles
schon
gut.
Schon schlimmer als im Training Camp der NFL. Wie die
fliegen. Genau, alle waren questionable hier zur Aufnahme.
Das Rams Backfield.
Okay. Ja, so sieht's aus. Bevor wir heute in unsere Folge starten, geht einmal von Phil und mir ganz herzlicher Dank an zwei unserer Hörer, T-Doubles und Puppenkiste, haben uns unterstützt mit Spenden. Danke an der Stelle. Und Phil, wenn wir dabei schon sind, dann können wir auch noch kurz unseren kleinen Werbeblock einlegen.
Jawohl. Folgt uns wie immer bei Twitter, @DynastyFlo mit PH, dir @49erFlo, mir @Phil81190. Kommt in unser Discord und tut's TZ und Puppenkiste gleich. Unterstützt uns auch gerne. Und wie geht das, Flo?
Das geht bei paypal.me/dynastyflow oder patreon.com/dynastyflow. Aber wir wollen auch unseren Gast hier nicht zu kurz kommen lassen. Und deswegen, auch die haben einen Discord, auch die haben Twitter, Instagram, die haben eine Website, die sind komplett crazy. Alles, was ihr da braucht, findet ihr auch in den Shownotes. Die hatte ich ja auch schon drin, als Steven hier zu Gast war. Deswegen, da kann ich es mir leicht machen. Ralf, wie kann man dir folgen und euch folgen? Ganz kurz.
Also uns kann man, auch ganz klassisch bei Twitter unter Mikes in Motion folgen, mir unter Ralf_Min. Und das hat ja schon gesagt, wir haben Discord, Webseite. Wir sind ja auch ein bisschen mannstärker als ihr. So, wir sind ja mittlerweile jetzt schon zu sechst, so, damit wir das einfach mit unserem normalen Leben quasi so außerhalb immer noch gewährleistet kriegen alles. Und damit wir halt auch den bestmöglichen Content machen können für IDP. Und da IDP ja noch so ein bisschen in den Kinderschuhen ist, halt möglichst viele Leute auch begeistern können dafür.
Das ist wirklich nice. Ich kann euch das allen nur empfehlen. Ich selber spiele zwei IDP-Ligen und ich wäre wirklich lost ohne Mikes in Motion. Da muss ich schon sehr, sehr viel Wissen rausziehen. Von dem her unbedingt folgen. Und selbst wenn ihr kein IDP spielt, hört da mal rein. Vielleicht habt ihr dann auch Bock. Denn das ist vielleicht der leichteste Einstieg dahin.
Definitiv. Ja, auf jeden Fall. Ne? Kann ich auch nur beipflichten. Also auch die Scoring-Settings und so. Das ist cool. Da könnt ihr euch gute Anregungen holen.
Gut, das war es jetzt rund um die Selbstbeweihräucherung, die wir drei hier jetzt betrieben haben. Das muss reichen. Wir gehen jetzt rüber zu den Hörertrades. Ihr merkt schon, also heute ist wirklich hier ist Druck drauf. Wir preschen durch. Der erste Hörertrade, den wir bekommen haben, der ist von Swiss Guy. Er sagt, wieder mal ein Trade von mir, hatte keine 22er Picks und bemerkt, dass Kenny Pickett fällt. Persönlich habe ich ihn erst ab 1.08 beziehungsweise also bis 1.10. Jedoch zum einen durch eure Expertise, das genommen, dass man für gewisse Assets hochkommen soll, wenn sie fallen, wie Pickett, der eigentlich ein Top-6-Pick ist, hat er hier einen Deal gemacht. Nun würde ich nur wissen wollen, ob ich nicht zu viel gezahlt habe. Mills sehe ich als Second-Round-Value, also Rookie-Value, und seine Zukunft in Houston sehr ungewiss. Grundsätzlich bin ich Contender, ist eine 12er Superflex, 6 Points per Passing-Touchdown-Liga. Was hat Swisker hier bezahlt für den 1.08, also für Kenny Pickett? Davis Mills und ein 23 Second gingen da über den Tisch. Ralf, was sagst du dazu?
Ich habe tatsächlich hab's gesehen und ich finde es gut, wenn man Kenny Pickett mag und vielleicht mag die Steelers-Franchise sehr traurig dahingehend, weil ich habe ja viele, die ja bei Pickett unfassbare Sorgen haben, wo ich immer sage, okay, ich mag die Franchise und alles und ich traue denen wirklich zu, dass sie das mit Pickett hinbekommen. Und Davis Mills ist keine Long-Term-Lösung, wird er auch nicht sein. Ist einfach, er bringt halt das Draft-Kapital nicht mit, wenn er nicht komplett explodiert dieses Jahr. Und wenn er sich halt als Contender sieht und der Second-Rounder ist late, also ist es ein Preis, den man bezahlen kann. So, es ist natürlich schon, du bist ein Contender, du bist im Win-Now, du willst in dieser Superflex einen weiteren Quarterback haben, der sehr wahrscheinlich starten wird. Dann kann man den Move machen, finde ich.
Ja, meine Meinung zu Pickett ist bekannt. Also, würde ich auf jeden Fall auch machen. Also, ich bin da schon auf jeden Fall Fan von dem Move und finde nicht, dass das zu teuer war.
Ja, in der Superflex mit 6-Point-per-Passing-Touchdown dann Starting Quarterback zu finden, ist nicht so einfach und ich sehe da auch deutlich bessere Long-Term, deutlich besseren Long-Term-Value bei Pickett als bei Mills. Frage ist, kriegst du für Mills noch einen zweiten 23-Second quasi dazu? Und dann gibst du für Pickett 2 23-Seconds ab. Selbst das ist, glaube ich, absolut im Rahmen. Der hat mit die besten Umstände, was so Rookie-Quarterbacks oder Sophomore-Quarterbacks angeht, in Pittsburgh, die machen da echt gute Arbeit. Ist auch das, was Ralf jetzt gerade gesagt hat. Ist ein guter Deal hier. Ich hätte auf jeden Fall auch lieber Pickett als das Package. Gut, der nächste Deal, den wir haben, der kommt von Stiffarm Saints. Bin gespannt auf eure Meinung, egal wie dieser ausfällt. Man muss dazu sagen, ich bin im krassen Rebuild und Kamika Sino nun klarer Contender. Also, Stiffarm Saints bekommt hier, das ist wieder diese super Sleeper-Darstellung, die freut mich immer, aber Darnell Mooney, Pat Freiermuth und Rondell Moore und dazu folgende Picks. 1,23 First, Second, Third, Fourth und Fifth. Also, komplette Draft-Class. Kamika Sino hat einfach mal seine komplette Draft-Class mit abgegeben. Was hat Kamika Sino dafür bekommen? Delvin Cook, Russell Wilson und 701 Farbdollar. Da wäre natürlich immer wichtig zu wissen, Tom Brady war noch am Waiver. Das heißt, es hatte zu dem Zeitpunkt jemand $1,700 Farb und er hat sich damit an die Spitze gesetzt für $1,701 Farb. Wie siehst du den Deal, Phil?
Ja, also ich glaube, dass mir das für Russell Wilson vielleicht ein bisschen wenig ist, also für Wilson und Cook. Wir wissen jetzt nicht die genauen Settings der Liga, aber ich nehme mal an. Das ist
eine 4-Point-Pass-Touchdown. 4-Point, also, okay. Aber ist also Superflex natürlich, klar.
Titan Premium?
Ja, aber Receiver-Flex.
Okay, ja gut. Nee, also dann boah, ja, ist für mich knapp. Ich glaube, insgesamt kann man schon sagen, es ist ein fairer Deal. Ich kann beide Seiten auf jeden Fall verstehen. Und wenn du keinen besseren Deal für Wilson bekommst, dann ist das auch schon okay, den zu machen.
Ralf, hast du da irgendwie andere Takes dazu?
Ich bin, also so gesehen, ja, man kann das machen. Also das hängt immer davon ab, hättest du ein anderes Angebot bekommen? Das ist immer die oberste Frage, die da halt steht. Aber ansonsten ist halt, ich mag die Picks. Ich finde halt, Mooney ist so ein, das könnte echt schwierig werden. Rondell Moore ist einfach eine blanke Wildcard aktuell. Also ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr Floor gewünscht, wenn du sagst, du willst ein Rebuild, dir halt irgendwie versuchen, andere Spieler damit einzubauen. Der ist durchaus fair. So, das geht in beide Richtungen. So, du hast natürlich bei beiden diese Explosionsmöglichkeit. Mooney, der jetzt zumindest vorerst Wide Receiver 1 ist, auch wenn es in dem Fall Chicago ist, muss man leider sagen. Aber ich finde es halt, man kann es machen. Ich hätte mir halt vielleicht einen Spieler mit ein bisschen mehr Floor noch gewünscht. Also so, dass du halt sagst, gerade für Wilson in der Superflex, wo du jetzt weißt, der wird auf Jahre einfach noch produzieren, da einfach den Value versuchen halt irgendwie zu maximieren.
Ja, die Frage ist wirklich, was ist Wilson, wie viel First sozusagen ist Wilson wert? Gerade bei 23er Picks natürlich schwierig, da mehrere zu kriegen, gerade wenn es eine 4-Point-Pass-Touchdown-Liga ist. Von dem her, ich glaube schon, dass das ein alles in allem ein ganz, ganz okayer Deal ist. Für Cook kriegst du halt im Moment einfach sehr, sehr wenig. Was man, wenn, dann kritisieren kann, ist vielleicht wieder wirklich Timing. Musst du Wilson und Cook jetzt im Moment verkaufen oder kannst du das nicht auch ein bisschen später machen, wenn da der Hype wieder ein bisschen mehr da ist, wenn die Teams schon sehen, ich bin eigentlich schon wirklich knapp dran, ich brauche noch die zwei Spieler, aber ich glaube, ich halte in der Liga 4 oder 5 23 Firsts, also es ist auch nicht so einfach, an die noch ranzukommen Und deswegen musste Stiffy da auch ein bisschen was machen. Ja, schwierig tatsächlich. Was bitter ist für Kamikazino, die 701 Dollar Farb haben nicht gereicht am Ende. Dann wäre es natürlich echt ein Home Run gewesen, um Tom Brady noch zu holen, aber der Deal kam ein bisschen zu früh. Da wurde dann noch reagiert.
Ach, das ist dieses, wo du das verschlafen hast, ne? Oder ist das
Nee,
dieses
das ist
Trade?
das war unsere Liga, das,
So.
wo ich verpennt habe. Das war ja, da hat ja einer mit 1000 Farbdollar in einen Tom Brady bekommen. Die Liga war noch viel, viel wilder. Da gab es kurz vor Wave-Eröffnung, glaube ich, vier Trades für Farbdollar. Wirklich. Und ich war der Vorletzte. Ich habe mir irgendwie 800 geholt. Und dann kam noch einer, der hat auf die 1700 nochmal 400 draufgesattelt. Hatte dann über 2000. Aber er hat $50 zu wenig geboten. Also ich weiß nicht, der war auf einmal so geizig. Dann kam Tom Brady doch zu mir. Das war wirklich der größte Fail, den ich jemals gesehen habe, glaube ich. Das war bitter. Also ja, das hat schon Spaß gemacht, als wenn Brady da am Wafer war. Aber gut, hilft Kamikazino leider auch nichts. Lass uns weitermachen. Nächster Deal, der ist von Hermann Dun. 12er PPR Superflex Liga. Der Trade war während des Rookie Drafts. Er gibt Antonio Gibson und den 509 ab für den 104. Kenneth Walker war zu dem Zeitpunkt schon gepickt. Hab Gibson in recht vielen Ligen und wollte mich ein bisschen breiter aufstellen. Danke für eure super Arbeit. Also wir wissen nicht, wer an 104 am Ende gezogen wurde. Aber nicht, also zumindest kein Running Back Ersatz. Das ist schon mal klar. Ralf, start du wieder.
Ja, das ist so ein bisschen das Problem, was ich mit diesem Trade habe, ist dieses, er sagt ja, er will sich breiter aufstellen und tauscht letztendlich einen Spieler gegen quasi einen neuen Spieler, den du mit einem Pick bekommst. Und ich hätte mir, bin ich ehrlich, ich hätte mir für den zumindest gewünscht, dass du für Gibson versuchst, mehr Value zu erzielen, als jetzt dann, wenn du dich breiter aufstellen willst, als ein 1 zu 1 Spieler-Trade, weil dafür hat Gibson halt zumindest so in deiner Wide Area einfach noch so viel Dynasty Value, dass ich finde, dass du das halt machen hättest können. Also, mir ist der Value für Gibbs ein bisschen zu gering, weil das so ein 1 zu 1 Ding ist, wo du ein bisschen dieses Gamble gehen musst, dass du jetzt mit 1-0-4, wenn du ja keinen Running Back bekommen hast, einen Wide Receiver bekommst, der das auf jeden Fall auch abfängt.
Ich glaube, er meint auf sein Portfolio gesehen, also auf seine Ligen gesehen, wollte er sich breiter aufstellen
Ah,
in der
okay.
Liga. Ich glaube, so war das
Genau.
gemeint.
Ja, da gibt es in recht vielen Ligen. Deswegen ein bisschen variieren. Gut, Phil. Deine Meinung zu dem Deal?
Ja, kann man schon machen. Also find ich okay, den Deal. Also wir sind halt bei Gibson auch sehr, sehr besorgt, kann man sagen. Und ja, ich würde ihn dafür auch abgeben, hätte ich ihn irgendwo.
Ja, ich denke mal, das wird am Ende Traylon Burks geworden sein. Hoffe ich zumindest für Hermann. Kurzer Ausflug, also und deswegen finde ich den Deal mega. Ich hätte in 100 von 100 Fällen, in 100 von 100 Fällen Traylon Burks über Antonio Gibson, ohne mich breiter aufstellen zu wollen. Daher mal hier die Frage, wie concerned seid ihr bezüglich der, ja, jetzt ist er rausgekommen, Traylon Burks hat Asthma und es hat deswegen Probleme jetzt gerade im Training Camp. Da irgendwelche Concerns bei euch?
Gar nicht. Also es ist halt, der hat jetzt College gespielt über mehrere Jahre, so, das ist halt, keine Ahnung. Das ist genauso, das ist halt dieses, du kannst halt jetzt nicht viel schreiben, jetzt ist ja sowieso diese ruhige Phase. Letztes Jahr hatten wir, dass Ja'Marr Chase keine Bälle fangen kann, weil die anders aussehen als im College. Da gebe ich halt nicht viel. So, du kannst ja tatsächlich auch mit Asthma kannst du ja auf Top-Level spielen.
Ja, die NFL wird den vorher durchgecheckt haben bis zum Erbrechen und die haben die besten Ärzte. Also Leute, denen sie so viel Geld bezahlen, die sie so hochpicken, die werden schon fit gemacht. Also das ist, da werden die schon für sorgen. Ich sag mal, Mark Andrews zum Beispiel hat auch, glaube ich, Diabetes oder sowas und wo auch mit Covid gerade Concerns dann auch bestanden. Der hat auch jedes Spiel gemacht. Also ich glaube schon, dass das nicht das Riesenproblem ist.
Ich glaube auch, dass im September bis Januar deutlich weniger Pollenflug ist als im Mai und Juni. Von dem her sollte
Okay,
das
ja.
für so jemanden auch deutlich entspannter sein. Also ich habe damit ja auch hin und wieder echt Probleme,
Ja, ich
so
auch.
also mit Allergie. Und ich könnte mir einfach auch vorstellen, dass sowas halt massiv mit reinspielt. Von dem her, ich glaube, da können wir uns alle beruhigen. Aber ich muss eigentlich mal abchecken, ob irgendjemand wirklich concerned ist. von den Ownern in meinen Ligen, wenn es nicht ich bin.
Allen Hurns hat doch mit einer, also der hatte eine Grasallergie und also jetzt nicht hier Sportzigarette, sondern, sondern schon der grüne Teppich. Der hatte wohl eine Grasallergie, deswegen hat er immer auch mit also langen Schonern und so weiter gespielt und allem drum und dran. Aber wenn du als Profi in einer Rasensportart praktisch mit Grasallergie spielen kannst, ich glaube, dann kannst du auch mit fast allem anderen spielen.
Ich denke auch. Das wird schon gehen. Kurzer Traylon Burks Exkurs. Damit geht's weiter. Unser nächster Deal, der kommt von Sanu. 12er Liga, PPR, Superflex und er sagt, ich bin Contender. Er bekommt hier Chase Claypool und gibt ab David Bell, Kennedy Brooks und einen 23 Fourth. Ich glaube, du bist dran, Ralf.
Nee, ich glaube, Phil darf erst.
Ah, Phil oder? Ist dran, okay. Richtig.
Ja, also, puh. Also, ich bin da jetzt, hab da jetzt keine starken Gefühle. Claypool ist okay. Ich glaube allerdings, dass die ganzen Pittsburgh Receiver nicht so eine super Saison haben werden für Fantasy. Also ich glaube, insgesamt wird die Offense schon gut sein, aber ich glaube, dass das sich ziemlich aufteilen wird. Und ja, David Bell, schauen wir mal, wie so eine Saison mit Jacoby Brissett dann laufen kann. Kennedy Brooks ist ein Shot. Der 23-4 ist ein Shot. Also ja, ist jetzt vom Value her ist das alles völlig in Ordnung. Also Claypool für mich auch im Moment Second Round Value. David Bell musstest du auch in der zweiten Runde draften. Ja, Brooks und der Force ist halt Beiwerk. Das ist für mich okay, aber da habe ich jetzt keine starken Gefühle zu irgendeiner Seite.
Ja, habe ich absolut genauso. Also das ist halt der, du kannst bei beiden halt jetzt das Für und Wider hervorbringen, ne? So bei Claypool dieses, wie wird Pittsburgh jetzt dann aussehen mit Kenny Pickett, mit Ben Roethlisberger, ich meine, besser kann es eigentlich nur werden, muss man tatsächlich auf der Haben-Seite mal zumindest mal sagen. So, David Bell, weißt du nicht, wie sich diese Watson-Geschichte jetzt irgendwie noch entwickeln wird, dass der kommendes Jahr gar nicht das Feld sieht. Was für ein Rookie-Receiver tatsächlich dann auch einfach nochmal so ein Hit sein kann, für ihn auf jeden Fall. Und die sagt ja, der Rest ist Beiwerk und dann, wenn du Claypool so hast und den siehst und den gerne hättest, dann finde ich, ist der Trade völlig fein.
Ja, ich glaube auch, das ist wirklich super close. Also, Geschmacksfrage am Ende. Ich mag David Bell sehr, sehr gern, aber da müssen wir einfach im Moment tatsächlich, glaube ich, realistisch sein und das schon Watson 2022 spielen zu sehen, das würde mich im Moment echt überraschen nach den neuen Entwicklungen. Und ja, deswegen glaube ich bei David Bell, da sind die Concerns sehr berechtigt für nächste Saison. Und was dann ist mit einem Rookie, wenn er gar nichts gezeigt hat oder wenig gezeigt hat, wissen wir auch, was value-mäßig passiert. Also möchte ich eigentlich mit keiner Seite gefühlt was zu tun haben. Ich verstehe aber nicht ganz, warum man halt, also, sag ich mal, wenn man Contender ist, hast du jetzt von Claypool auch nicht mehr als vom Rest. Also, weiß ich nicht. Da würde ich jetzt auch eher versuchen, Claypool wieder abzugeben.
Ja.
Gut. Der nächste Deal, der kommt von GoDevil. 12-Team Superflex PPR Titan Premium mit 10 Startern. Hab auf Running Back noch Akers, Hall, Walker und Rojo und ich habe Need auf Wide Receiver. Er gibt hier Elijah Mitchell ab und bekommt Darnell Mooney.
Bin ich absolut fein mit. Ich nehme mir den jetzt einfach direkt.
Ja, du bist auch dran.
Ich bin absolut fein damit. Also ich hab ja schon gesagt, diese ganze Chicago-Situation ist halt wie dieses Front Office aktuell arbeitet, ist wirklich fragwürdig, auch für Justin Fields leider Gottes. Aber Mooney ist halt nun mal die klare Eins. Hat letztes Jahr das halt schon gezeigt, hat gezeigt, dass er halt auch in dieser, mal locker in dieser Wide Receiver 25 Range einfach finishen kann. Und ich bin Niners-Fan und ich kann dir bei den Niners niemals sagen, wie das Backfield im kommenden Jahr aussieht. Wir draften ja auch einfach jedes Jahr einen neuen Running Back. Also Elijah Mitchell tatsächlich zu jedem Zeitpunkt versuchen, in Value zu verwandeln.
Ja, Tydarian Davis Nice, haben wir ja schon gesagt. Nein. Phil, wie siehst du das?
Auch ausgeglichener Deal. Also Mooney kann wirklich, also schon, glaube ich, auch eine gute Saison spielen. Das würde mich nicht wundern, wenn der irgendwo Low-End Wide Receiver 2 nachher die Saison abschließen wird. Mitchell ist, glaube ich, ein bisschen unterbewertet. Ich glaube schon, dass der da erstmal, also dass es sein Job to lose ist und zumindest eine größere Rolle haben wird. Er ist natürlich jetzt unbedingt kein Goal-Line-Back. Ich denke mal, da wird Davis Price vielleicht ein bisschen rein cutten, aber ich glaube, Mitchell hat da erstmal schon noch die Rolle und ich glaube, dass er ein bisschen unterbewertet ist aktuell. Es ist aber auch sehr schwer, ihn zu verkaufen, also deswegen kann ich schon verstehen, wenn man ihn dann für Mooney abgibt, wenn man gar nicht an ihn glaubt.
Also ich bin auf der Mooney-Seite hier, ganz ehrlich. Elijah Mitchell ist ein guter Running Back für ein NFL-Team. Aber er wiegt halt auch nur seine, ja gut, so 200 Pfund. Und wir wissen halt, wir kennen die Problematik damit. Und er hat letztes Jahr schon Verletzungsprobleme gehabt. Ich glaube, dass das eher bei ihm ein konstanteres Thema ist als bei anderen, die mal eine, weiß ich nicht, jetzt halt irgendwie Injury hatten. Viele haben Angst bei Saquon Barkley. Bei Saquon Barkley habe ich viel weniger Angst, dass er sich wieder verletzt, als bei Elijah Mitchell. Traue ihm einfach nicht zu, eine Saison durchzuziehen. Und dann nehme ich halt doch lieber Darnell Mooney. Ich glaube, dass der kann tatsächlich so ein bisschen explodieren, wenn diese Chicago Offense halt einfach doch ein bisschen besser wird und Justin Fields einen zweiten Schritt macht jetzt in seinem Sophomore-Year.
Ja. Und vor allen Dingen, weil er halt das ja auch auf Running Back ist, er ja halbwegs stacked. Also mit Hall, mit Walker. Akers
Ja.
kriegt die Primary Role ja, weil sich die anderen alle verletzen. Also wenn du Glück hast, kannst du ihn ja auch nur aufstellen. So.
Hätte er auch sonst
Und
bekommen.
ja, das ist schon, aber ich meine, es macht ihm nochmal leichter, sagen wir es so rum. Und dann ist das schon so, dass du sagen kannst, wenn du Wide Receiver Need hast, dann du verlierst quasi jetzt kein Value groß und kriegst halt mit Mooney dann halt tatsächlich den Wide Receiver Need, den du hast. So.
Ja, aber ich muss auch sagen, also auf Running Back würde ich jetzt auch nicht Stack nennen, wenn dann wirklich Rojo die Nummer 4 ist. Da hätte ich dann doch ein bisschen
Ja,
Angst.
okay.
Also, das ist halt, ja, ich meine, das passt schon. Keine Frage. Wer hat schon mehr als drei richtige Starter auf Running Backs im Kader? Der nächste Deal, der kommt von, ja, meinem Lieblingsuser, was den Namen angeht, Free Del Castro. Und der sagt, also 12er Superflex, PPR, Tight End Premium Liga, die ist frisch nach dem Startup Draft. Er sieht sich als Contender, mein Trade-Partner eher im Mittelfeld mit viel Upside für die kommenden Jahre. Fournette in dem Deal ist im Winnow mein primäres Target in dem Trade, wollte weg von meinem Adams und Waller Stack und ich brauchte einen dritten Quarterback, der Season-Long starten wird. Das ist ganz interessant, können wir uns im Hinterkopf behalten für unsere Thesen später. Der 23er Second, den ich abgebe, sollte early werden. Während der Verhandlungen hatten wir die Idee, einen Hörer-Trade draus zu machen. Sind beide sehr angetan von eurem Content. Großes Lob an dieser Stelle. Dankeschön. Die andere Seite ist übrigens Wombup. Und der sagt noch ganz kurz dazu von meiner Seite. Bin schon Ridder-Owner und wollte mir daher Mariota dazu holen, um die Positionen abzusichern. Abgesehen davon sehe ich mich für dieses Jahr aktuell im Niemandsland und lasse diese Saison mal kommen. So, also was bekommt Friedel Castro hier? Und wie schon den angesprochenen Leonard Fournette, den angesprochenen oder fast angesprochenen Davis Mills, dazu noch Stephon Diggs und einen 24 Fourth. Abgegeben hat er Davante Adams, Marcus Mariota, Chase Edmonds, Drew Lock und einen 23, den Early 23 Second und einen 23 Third. Phil, ich glaube, jetzt musst du starten.
Ja,
Und ja.
du hast übrigens den Namen falsch vorgelesen. Der heißt doch jetzt
Was?
Lecker Baguette, oder nicht? In den
Was?
letzten Bildern, die wir gesehen haben.
Was redest du?
Ach, hier Playoff Lenny, der hat doch jetzt so ein bisschen
Ja.
Also, lecker Baguette,
Ja.
Alter. Ich pack's nicht. Oh Gott.
Ja, genau. Also schauen wir mal, ob der noch ein bisschen runterkommen kann. Ja, an sich als Contender für Diggs und Fournette zu traden, ergibt, glaube ich, schon Sinn. Natürlich Diggs zu oder von Adams zu Diggs ist eigentlich ein Lateral Move ziemlich in der aktuellen Situation. Ist jetzt für mich kein großer Unterschied. Fournette zu bekommen ist schon eine gute Geschichte. Und ja, Davis Mills als dritten Quarterback zu haben, wäre jetzt natürlich interessant zu wissen, wer die ersten beiden sind. Wenn jetzt die ersten beiden wirklich gut sind, dann ist es auf jeden Fall okay, ihn als praktisch als Notlösung, Notnagel zu haben. Und gut, für die andere Seite, wenn er schreibt, er ist so ein bisschen im Niemandsland, die Picks sind dann ganz nett, dann kann er nur hoffen, dass er Adams gut weiter traden kann, weil Adams natürlich auch schon 29 ist. Vielleicht auch das Mariota-Ridder-Paket, Edmonds, ich sag mal, wenn er die alle weitergetradet bekommt, dann ist schon ein Deal, den ich verstehen kann. Ansonsten hätte ich mir aus seiner Sicht für die Spieler lieber probiert, Picks zu ertraden, als irgendwie da in der Niemalsland zu sein.
Ja, also stimme ich zu, ich glaube, Picks wären besser gewesen. Es ist halt dieses, ich kann den Ansatz beider Seiten verstehen und sowas ist, glaube ich, bei einem Trade immer ganz gut, wenn du klar erkennst, was ist die Linie, die du da verfolgen willst. Also auch so, auch der Drew Lock, der da drin ist. So, wenn du jetzt Glück hast und Drew Lock startet erstmal, würde ich den auch schnellstmöglich versuchen, in der Season zu Value zu machen, wenn irgendjemand dann noch einen Quarterback will. Das sind halt Sachen, wo ich jetzt nicht irgendwie für die Ewigkeit mit planen würde, sondern wirklich gucken würde, dass ich aus den Sachen nochmal versuche, halt Value zu generieren. Und dann kannst du das halt durchaus machen und dann ist das halt so gesehen halt auch, also es ist ein fairer Deal, wo du bei beiden die Linie, sag ich mal, erkennen kannst.
Ja. Ja, ich glaube, es wird schwer, Drew Lock mit seinen 8 Punkten pro Spiel zu verkaufen im In-Season. Aber naja, das werden wir dann sehen. Im Großen und Ganzen, ich weiß nicht, also wenn der 23 Second halt early ist, ja, also ich verstehe ja sowas wie, also dass man den Stack zwischen Adams und Waller quasi trennen will und ich glaube auch Dix, Adams, was ist da großartig der Unterschied nächstes Jahr, kann auch sein, also ich kann mir gut vorstellen, dass Dix Adams outperformt, glaube da, das ist völlig in Ordnung, das zu machen. Das mit Lenny ist jetzt tatsächlich echt, also ich glaube schon, dass das ein Problem ist, so wie der da im Training Camp aufgekreuzt ist. Bin ich mal gespannt, wie da die Entwicklung ist über die nächsten Monate und ob der komplett fit wird oder ob der jetzt ein bisschen die Füße hochlegt, weil er seinen Deal nochmal bekommen hat. Rashad White ist ja auch noch da. Mal sehen, was der für eine Rolle spielen kann. Das ist ja jetzt, der ist ja eh schon 23 Jahre alt, also ist jetzt auch kein Rookie, den du 2 Jahre sitzen lassen willst als Running Back. Deswegen.
Der war übrigens in Topform. Also ich habe heute ein Bild gesehen und der Running Backs Coach war auch hellauf begeistert, wie er, in welcher Shape er war und so. Wahrscheinlich nur noch so ein kleiner Seitenhieb gegen Lenny. Ja. Und ja, also das wäre schon spannend. Und man muss sagen, es ist nicht mehr Arians, der Coach ist, der Rookies praktisch nie spielen gelassen hat, sondern es ist eben jetzt ja Todd Bowles. Keine Ahnung, ob der auch so eine Agenda hat, aber ich glaube, schlimmer als mit Arians kann es wohl eher nicht sein.
Ja. Nee, geht auch nicht.
Also deswegen, alles in allem, kommt jetzt drauf an, was kann man für, ist Mills mehr wert als die Kombi aus Mariota und Lock? Weiß
ja,
ich nicht.
Ja.
Boah, weiß ich nicht, also.
Das ist halt in Season wirst du das halt sehen. Also, wenn du es in Season nochmal zu Value machen kannst und wieder vielleicht, die Chance ist zwar geringer, aber vielleicht ist Ridder dann der Hit, man muss es ja sagen, dann hast du dann sogar gewonnen, aber das, ihr müsst es halt sehen. Und ich wäre halt vorsichtig, aber ich würde immer Ausschau halten, ob ich das, was ich da bekommen habe, nicht auch nochmal irgendwie zu Value machen kann und vielleicht sogar dieses Paket dann zu sagen, hier, dann nehme ich für diese Ridder-Mariota-Kombination, irgendwie bekomme ich nochmal Picks und sage dann, okay, ich drehe halt alles auf links und stelle mich halt komplett neu auf.
Komplett disagree. Auch hier wieder als Contender halt, ich würde halt versuchen, Davis Mills trotzdem auch wieder zu verkaufen. Ich sehe einfach keinen Wert in ihm, den als dritten Quarterback am Roster zu haben, als Season-Long-Starter. Was macht denn der mehr Punkte als dein erster Flex-Ersatz, den du eh hast im Roster als Contender? Ich weiß gar nicht, ob der den überhaupt outperformt, Punkte-wise. Und dafür hältst du dir da so einen 23-Second-Value einfach im Roster, den du wahrscheinlich am Ende wegschmeißen kannst, weil ihn dann keiner mehr will. Aber gut. Deswegen würde ich mir da lieber ein bisschen tiefer holen auf einer anderen Position. Aber okay, das dazu. Nächster Deal von Stumpen-Rudi. Und der sagt Folgendes. Ist eine 10-Team-Liga, 1-QB-PPR mit noch 2 Running Backs, 3 Wide Receivers, 3 Flex und einer Tight End-Position im Roster. Frisch nach dem Start, nach dem Startup auf Quarterback hatte ich bisher Lawrence, Mayfield, Brissett, Wentz und Winston, wollte mich auf Quarterback verbessern und auch wenn Watson erst nächstes Jahr auf dem Feld stehen wird, auf Wide Receiver habe ich noch DK, Higgins, Mooney, Godwin, Hopkins und Gabriel Davis, Crowder, David Bell und Calvin Ridley. Also einiges. Von daher hielt ich den Downtrade von Bateman auf Elijah Moore für vertretbar. Danke für eure Einschätzung. Auch ja, der Second Rounder wird vermutlich late sein. Also, was macht Stumbudi hier? Er bekommt Deshaun Watson, Elijah Moore und den 23 Second und gibt ab Trevor Lawrence, Rashard Bateman. So, ich weiß schon wieder nicht mehr, wer bei euch anfangen darf.
Muss. Let's go. Ich bin ganz klar auf der Moore-Seite. Also ich finde den Trade tatsächlich, würde ich den von der Moore-Seite immer machen. Also auch wenn Watson halt nicht spielt und der spielt erst darauf das Jahr, kriegst du halt tatsächlich Top 5 Quarterback. Dann, ich habe Elijah Moore sogar höher aktuell als Bateman, weil, also Elijah Moore erlebt gerade das, was irgendwie T. Higgins letztes Jahr erlebt hat, als Jamar Chase kam und alle sind so, okay, ist ein neuer Wide Receiver da, du bist nicht mehr so, und alle vergessen so ein bisschen das Gefühl, so, was Elijah Moore zu leisten vermochte, als er dann wirklich explodiert ist, bevor er sich verletzt hat. Von daher habe ich den gar nicht mal niedriger und du kriegst noch einen Second dazu. Ich würde den von der Moore-Seite, jetzt wo Stumpenrudi den macht, würde ich den immer machen. Bin da ganz klar auf der Seite.
Phil?
Ja, also für mich, also ich habe Bateman tatsächlich über Moore, aber ja. In One QB will ich auch nur das Upside auf Quarterback haben. Das sehe ich bei Watson halt auch eben mehr. Und dann ist der 23 Second eben das, was mich dann von dem Deal auch überzeugen würde.
Ja, ich kann mich da anschließen. Für mich Elijah Moore und Rashard Bateman sind super close. Also das ist eigentlich ein Toss-Up. Ich bin ein riesen Elijah-Fan, deswegen werde ich den auch nicht unter Bateman packen. Hat für mich da einfach schon ein bisschen mehr gezeigt im letzten Jahr. Und der 23 Second ist hier im Prinzip free obendrauf. Und von dem her, ja, why not?
So ein bisschen die Kirsche auf der Torte.
So. Ja, der, also halt so, klar, jetzt natürlich sieht das jetzt gerade mit dem, was über Watson rauskam, zwei Tage später quasi wieder anders aus. Aber auf der anderen Seite, was ist denn Trevor Lawrence in One QB noch wert?
Ja, eben.
Ja, nix.
Schwierig, ja, genau. Gut, nächster Deal, den wir haben. Und, oh, das ist, nee, ist noch nicht der letzte Deal. Mr. Chancentod. Liga wie immer bekannt, ja, das ist diese Dynasty Flow Dynasty mit Phil und mir auch drin. Also normale JIT Settings, Superflex, PPR, Titan Premium, 10 Starter. 12 Teams, genau. Mr. Chancentod bekommt hier Marcus Mariota, Ezekiel Elliott und Terry McLaurin und abgegeben hat er dafür Javonte Williams, Cam Newton und Josh Reynolds. Die hätte er wohl sonst gecuttet.
Also. Ja, genau. Es ist im Prinzip hier ein Deal für Javonte Williams. Ganz kurz, Marcus Mariota hat wahrscheinlich so Late Third Rounder Value, Zeke hat wahrscheinlich Second Round Value, McLaurin hat wahrscheinlich Late 24 First Value, also ein 23er First würde ich für ihn wahrscheinlich nicht ausgeben. So, dann hast du ein First, Second und Third für Javonte Williams, nämlich Javonte Williams und ja. Reynolds und Newton werden gecuttet, ganz einfach. Also, ja.
100% agree. Also, das ist halt für Williams ein akzeptabler Preis, sogar ein guter Preis, wie ich finde, den man da so bezahlt hat. Und würde ich auch sofort mitnehmen. So, und wie gesagt, du hast ja Terry McLaurin ist das Einzige, das wirklich ein dauerhaftes Dynasty-Piece noch sein kann. Je nachdem, wie sich Washington entwickelt. Bei Sieg bist du halt, du musst irgendwann von diesem Zug, glaube ich, langsam abspringen. Und das ist halt ein Trade, wo ich sage, okay, da passt das vom Value, da würde ich mich dann sofort dann irgendwie trennen. Und deswegen finde ich das für Javonte, finde ich das super.
Ja. Kann ich mich auch echt nur anschließen. Kann ich mir da viel dazu sagen. Javonte ist hier das beste Asset. Und das ist ein guter Preis dafür. Jetzt kommen wir aber zum letzten Deal. Und der ist von FRunner08. Hier steht noch ein kleiner Essay dabei, den ich jetzt halt einmal noch vorlesen kann. Moin, ich habe ein Team im Frühling diesen Jahres übernommen und das Glück gehabt, direkt den, also 101 und so weiter zu haben im diesjährigen Rookie Draft. Das ist eine 1QB IDP Liga, Half PPR plus ein Tight End Premium Punkt und ein eher Big Play abhängiges IDP Scoring. Das Lineup, ein Quarterback, zwei Running Back, zwei Wide Receiver, ein Tight End, zwei Flex, ein Kicker. Aber was? Aber gut. Tausch den mal durch eine Superflex-Position aus, dann ist das auch eine vernünftige Liga. Zwei D-Liner, zwei Linebacker, zwei Defensive Backs und zweimal IDP. Hab den Trade erst kurz vor dem Draft-Start gemacht, da niemand wirklich das zahlen wollte, was unter anderem ihr beide empfohlen hattet. Hätte notfalls Breece Hall genommen, bin aber im absoluten Rebuild und wollte keinen Running Back draften. Er bekommt hier, also erstmal, er gibt 101 ab, dazu noch Robert Woods, Robbie Anderson und den 401. Zurückbekommen hat er Brandon Ayuk, den 104, 210 und 604. Was ist aus diesen Sachen geworden? Der 101, logischerweise Breece Hall, der 401 war noch Quay Walker. Und auf der anderen Seite bekommen hat er an 104 Traylon Burks, an 210 David Bell, an 604 Sam Howell. Und genau, damit sind wir durch. Also, wie würdet ihr den Trade einschätzen? Mein Trade-Partner hatte keinen starken Running Back.
Finde ich.
Nee, Ralf
ist. Ah, nee, Ralf ist.
IDP-Frage, Mensch. Da muss
man ja. Nee, sorry. I'm very sorry.
Finde ich absolut top, den Trade. Also wirklich, du hast, ich meine, ihr seid ja sowieso sehr, sehr hoch sowieso auf Burks. Von daher, glaube ich, ist die Seite, glaube ich, da schon fast klar. Aber du kriegst halt Traylon Burks, David Bell, Ayuk, also kriegst halt drei Wide Receiver, wo du mal zumindest bei zwei auf jeden Fall legitimes Sofort-Potenzial hast. Und bei Bell, wie gesagt, das hatten wir schon mit der Watson-Geschichte, aber halt auch eine gute Chance. Und hast halt dann einfach dafür lediglich Hall halt quasi dafür investiert. Quay Walker ist tatsächlich jetzt auch einfach nicht so viel wert in einer Big-Play-ITP-Liga, muss man sagen, halt als Linebacker. Und die Green Bay-Situation immer ein bisschen schwierig ist. Aber da müsste ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. aber ich mag das halt. Du hast es halt für drei Wide Receiver, die jung sind, die den Dynasty-Value bringen, hast du quasi dein 1-1 einfach umgewandelt von Breece Hall.
Gut, ich glaube, auch wenn du hier prediktest, dass bei uns das ein Landslide quasi für die Burkside ist, ich glaube, dass Phil hier anderer Meinung ist. Das ist meine Prediction.
Ja, pass auf. Also, wir sind nicht nur hoch, oder ich bin nicht nur hoch bei Burks, aber ich bin auch sehr hoch bei Breece Hall. Ich glaube, ich bin mal wieder Verfechter des ersten Running Backs vom Board. Letztes Jahr hat das ganz gut geklappt, dieses Jahr auch. Ich habe tatsächlich mittlerweile 8 Breece Hall Shares. Das ist komplett absurd. Mhm. Und dementsprechend muss ich natürlich auch hier für Breece Hall in die Bresche springen. Nee, ich sehe den Deal eigentlich so. 2-10 für Robert Woods und Robbie Anderson, denke ich, kann man, glaube ich, also ansetzen, denke, das ist ganz, ganz fair. Dann 6-0-4 und 4-0-1, ja, gut, ne? Wir sehen hier, Sam Howell und Quay Walker waren es. Nachher würde ich wahrscheinlich aktuell auch noch ähnlich sehen.
War es eine One-QB, ne?
Ach so, ja, okay, nee, gut, okay, stimmt. Okay, dann, ja, gut.
Quay Walker,
wofür auch immer es gut ist, ob er dann Spielzeit bekommt, ist jetzt nicht gerade das Zünglein an der Waage für mich. Und dann hast du 1-0-1 gegen 1-0-4 und Brandon Ayuk. Und ja, das ist für mich fair im Prinzip. Das ist für mich ausgeglichen, das ist okay. Also unter dem hätte ich den 1-0-1 auch nicht abgegeben. Also ich habe auch viele 1-0-1 gehalten, wie man in 8 Shares dann auch hört. Ich habe keinen einzigen weggetradet, weil ich der Überzeugung bin, dass Breece Hall noch extrem viel oder extrem im Wert steigen wird. Schon noch zu dem, was er jetzt wert ist. Hm.
Ja, du hast ja die Frage gerade erst heute wieder oder gestern im Discord gestellt. Ja, ja. Was würdet ihr so für Breece Hall im Moment bezahlen? So ein kleiner Marktcheck.
Ja. Ist schon ein spannendes Thema. Also ich meine, klar, ich kann auch jeden verstehen, der sagt, ja, ich will jetzt erstmal die Katze im Sack nicht kaufen. Ich weiß nicht, was die Jet-Offense zu leisten vermag. Aber ich, also der wird da über spätestens Mitte der Saison wird der da absoluter Leadback sein. Und Michael Carter, seien wir mal ehrlich, der ist ganz nett, aber ja, ist, ich sag's immer wieder, er ist Devin Singletary und mehr nicht. Und ja, von daher, ich glaube, Breece Hall werden wir früher oder später, also im Laufe der Saison, in den Top 3 Dynasty Running Backs haben.
Das ist aber hoch.
Also ich hab ihn jetzt schon auf 4, glaube ich.
So. Ja, ich habe ihn, glaube ich, auf 5.
Ja, ich hab ihn tatsächlich auf 4. Ja.
Hast du ihn über Javonte jetzt?
Ja. Ja.
Genau, also ja, das ist halt wirklich, wir sind bei Breece Hall extrem hoch und da kann ich mich nur anschließen. Also Breece Hall, ich habe ihn ja schon vor einem Jahr im Prinzip, war er mein Running Back 1 im College noch und ich finde halt, was der im College gezeigt hat, ist alles, was ich sehen will. Die ganze Receiving Upside und so weiter. Das ist ein Typ, der hat am College endlich, ist halt einfach einer wieder gewesen, der hat, war absolutes Workhorse. Das ist einer der ganz, ganz wenigen, die das auch in der NFL sein können, mit eben diesem Receiving Upside dazu. Also war, ich kann mir auch eine Welt vorstellen, in der Breece Hall der Running Back 1 wird in Dynasty in einem Jahr. Und deswegen, ja gut, das ist natürlich da irgendwie noch das Problem, aber ganz ehrlich, Jonathan Taylor hat es auch geschafft mit Carson Wentz, also es ist halt am Ende auch nicht nur der Quarterback da, und von dem her, ich finde es echt close. Ich mag, dass es so ausgegangen ist, dass an 1-0-4 Traylon Burks da war und an 2-10 David Bell. Das muss ich schon sagen, das hätte auch schief gehen können.
Ja.
Aber so ist es völlig in Ordnung. Es passt. Ich finde es auch, es ist ein fairer Deal, aber es ist kein Home Run für den 1-0-1 aus meiner Sicht.
Ja, ein Home Run nicht, aber es ist halt dieses, gerade wenn er sagt, er ist im Rebuild, dann hast du halt tatsächlich, also du hast einen richtig guten Value gekriegt, um dich breiter aufzustellen. Ein Value, ja, der dir im besten Fall jetzt einfach auch nicht verloren geht so schnell. Und das ist halt einfach, das ist halt, glaube ich, für ihn dann einfach auch gut. Also anstatt das quasi den Value dann auf eine Position halt einfach festzulegen und so spreadest du den halt dann im besten Fall irgendwie auf drei Positionen und hast dann halt noch Upside-Potenzial, dass einfach noch mehr Value entsteht.
Ja, ja, da gebe ich dir absolut recht. Dass das aus Roster-Construction-Sicht hier Sinn ergibt, würde ich zustimmen. Ich habe gerade mal geschaut, ich habe nur 4 Breece Hall-Shares. Phil, das ist wirklich, es ist schade. Das
ich habe keinen.
Kein.
Ich draft einfach nicht an 1-0-1. So,
ja, gut, die haben wir auch ertradet. Also, ich habe ja auch zum Beispiel AJ Brown für Breece Hall und den 23-Second weggegeben.
Ja, gut, ja, das kann man machen.
Also wir zahlen schon auch ganz gut für die Shares.
Ja, also bei mir ist er tatsächlich der höchst gerosterte Spieler, der Wert hat. Also es gibt natürlich immer noch ein paar Nulpen, die man so in jeder Liga aufpickt, aber nee, genau. Also wir hoffen mal nicht, dass es so wie mit Akers ausgeht, aber
ja, gut.
letztes Jahr. Aber das sieht im Moment ganz nett aus.
Spannend. Okay. Gut. Ja, damit sind wir durch alle unsere Trades und schau mal an, noch nicht mal eine Dreiviertelstunde rum. Wir haben ja jetzt ja richtig Zeit gespart, eigentlich schon gefühlt auf der kalkulatorischen Uhr, und können uns jetzt halt richtig austoben bei den Thesen und Trends, die rund um Dynasty aktuell so, ja, wie soll ich sagen, rumschwirren, teilweise über Twitter, bei uns in den Discords, in den verschiedenen Podcasts, die ihr hört. Die gängigen Theorien, die wollen wir jetzt hier mal ein bisschen diskutieren, was hier die Dynasty- und Fantasy-Gemeinde spaltet. Mal sehen, ob wir hier auch sehr unterschiedliche Meinungen vertreten, und wir versuchen mal alles gut zu beleuchten. Starten tun wir mal mit dem Themensegment Rookies bzw. Picks, und ich starte mit der ersten These, die ich immer wieder lese: Rookies lose value when driven off the lot. Also der klassische Neuwagen, den du hier beim BMW abholst und dann da beim Händler runterfährst. In dem Moment hat er schon 25% Wert verloren. Ralf, wie siehst du das? Sind Rookies quasi die Neuwagen des Dynasty Football Games?
Teils, teils. Also ich glaube, so bei Running Back, also gerade wenn man jetzt mal die Class nimmt, bei Running Back denke ich das nicht. Also du wirst jetzt aktuell die gleichen Shares wahrscheinlich bekommen, wie du es davor hattest. Ja, das ist gerade bei Breece Hall jetzt zum Beispiel, ja. Und es gibt aber dieses, ich glaube, so bei Wide Receiver, es reicht halt immer dieses aus, ein Pick ist so universell, und deswegen ist er halt so viel mehr wert dann erstmal und klingt immer auch more flashy als jetzt ein Spieler per se. Und deswegen kriegst du zum Beispiel mehr. Also ich glaube, wenn du das Traylon Burks Beispiel zum Beispiel nimmst, dann kommt dann recht schnell dieses, oh Gott, der hat jetzt Asthma, und dann fällt dieser Wert. Also es reicht halt, eine kleine News reicht halt aus. Und Spieler kriegen erstmal so einen kleinen Hit. Während halt, ich glaube, dadurch Picks, dadurch, dass sie auch so schwer zu greifen sind und dadurch, dass sie halt immer so viele Möglichkeiten halt, es könnte ja ein Spieler runterfallen, halt haben, sind halt Picks immer so viel mehr wert, zumindest in den Köpfen der Leute, obwohl es eigentlich ja nicht so ist.
Okay. Phil? Deine Meinung dazu?
Kommt ein bisschen auf die Klasse an, würde ich fast sagen. Also wir haben ja nun in verschiedenen Rookie-Klassen, auch wenn wir das einfach mal vergleichen mit letztem und diesem Jahr, Also letztes Jahr muss man ehrlich sagen, muss man sagen, nein, auf gar keinen Fall, wenn wir diese Themen jetzt stellen, weil da waren im Prinzip die Top, ja, man kann schon sagen, die Top 12 Picks eigentlich, je nachdem, wie man sie gehabt hat, aber sagen wir mal, die nach Consensus ADP, die Top 12 waren im Prinzip eigentlich alle mehr wert. Also du hast im Prinzip keinen Spieler mehr für einen First-Rounder kaufen können nach dem Draft. Und dann während der Saison sowieso auch nicht. Also maximal gut, Etienne war jetzt verletzt, aber ansonsten eigentlich haben alle an Wert zugelegt. Dieses Jahr würde ich wahrscheinlich sagen, kann man schon bei einigen dafür argumentieren, besonders so nach der Top 5, also meiner Top 5 jetzt so für mich, da kann man schon dafür argumentieren, dass du auch vielleicht Spieler wie einen Jameson Williams oder so, wenn der jetzt verletzt ist, dass du den vielleicht auch mal für einen 23 Second kaufen kannst. Wir haben natürlich drüber gesprochen, manchmal ist ein 23 Second vielleicht schon auch mehr wert als ein 22-1-9 oder sowas. Aber ja, es ist im Prinzip, da kann man schon einen Case dafür machen, dass das dann auch so ist. Aber in der Regel, sage ich mal, nehmen die erstmal an Wert zu. Also ich würde es nicht unbedingt so unterschreiben. Es kommt auch sicher auf den Zeitpunkt an.
Das ist das Ding.
Ja, weil das weil, denke ich auch.
Ich hatte so ein bisschen diese Denke, meine, die meisten Rookie-Drafts waren ja jetzt. Und dann hast du dieses, okay, der Pick war vorher sehr viel wert, jetzt ist der Pick gemacht und der Spieler wird, jetzt fällt er erstmal im Wert. Und dann werden wir in der Saison sein und dann wirst du das, was du jetzt auch in der Vorjahresklasse hattest, dann kommen die wieder so, dass sie dann wieder hochgehen. Also zum Beispiel jetzt ein Chase hat jetzt einen ganz anderen Wert, als er jetzt irgendwie dann kurz nachdem der Pick gemacht wurde, dann in dem Jahr hatte. Das heißt, sie fallen dann kurz danach aus meiner Sicht, erholen sich dann aber halt recht schnell wieder.
Also ich glaube, wenn wir da jetzt mal sehr technisch rangehen an das Ganze, dann ist eigentlich logisch, dass in dem Moment, wo ich auf Draft, also Draft Player klicke, dass das Asset dann weniger wert ist als das, was ich 5 Sekunden vorher noch im Roster hatte. Weil in dem Moment, wo das ein 1-0-8 war, konnte ich den an alle 11 anderen Manager traden und je nachdem, wen der in dem Moment am höchsten hat, also ist das ja quasi der Wert, den er dem Pick beimisst. In dem Moment, wo ich da sage, ich drafte jetzt Jameson Williams, dann finden den vielleicht schon 5 andere Manager scheiße. Und dann verengt sich natürlich mein Verkäufermarkt einfach dadurch, dass ich mich jetzt für einen Spieler entschieden habe und den mögen halt nicht alle. Auf der anderen Seite aber darf man auch nicht ganz unterschätzen, finde ich, dass oftmals Spieler auch zocken und sagen, nee, also für den Pick gebe ich dir jetzt nichts, weil du nimmst eh nicht den Spieler, den ich will, im Prinzip. Und in dem Moment, wo du dann den Jameson Williams machst und jemand anderes denkt sich, scheiße, Alter, ich war mir sicher, dass er an 1.9 fällt, fuck, ich habe darauf gezockt und dann sagt er, komm, ey, ich will doch Jameson Williams haben und dann hast du ihn halt auch wieder in den Eiern. Also es ist so ein bisschen, das ist sehr auf die Liga, sehr individuell muss man halt auf die Liga schauen, was es ist. Ist ja nicht jeder 1-0-1 quasi immer Breece Hall, da gibt es einfach keinen Unterschied. Aber generell muss ich sagen, die Aussage, dass dass ein Rookie automatisch quasi Wert verliert, weil der Rookie-Hype abnimmt und so weiter, das impliziert ja, dass Rookies an sich schlechte Wetten wären und dass die in der Regel dann Wert verlieren. Und das ist halt, wenn, dann wirklich nur eine sehr kurzfristige Betrachtung eben über den Juni, Juli hinweg. Und dann, ja, lassen wir die mal ein paar Spiele machen, dass die gut aussehen. Und dann auf einmal haben wir den Effekt, den Phil gerade angesprochen hat mit der 21er Klasse. Auf einmal gehen die, gehen die durch die Decke. Und dann kriegst du nicht einen First dafür, sondern 2 oder sogar 3.
Ja.
Gut, ein ähnliches Thema, das wir hier jetzt auch noch haben und das ist ein Trend, den sehen wir jetzt halt über die letzten Jahre schon. Rookies bzw. Picks werden immer teurer an sich und über die letzten Jahre sieht man das auch im ADP, wann die im Startup gehen. Einerseits die Rookie, also die Prospects, ja, und andererseits aber auch, wenn Kicker irgendwie gedraftet werden damit. Da hast du früher, ich kann mich nur erinnern, 2020 war das die Klasse, glaube ich, oder mit Justin Jefferson und so weiter. Mhm. Da hast du diese mittleren Rookie-Picks oder Late-Rounder in der ersten Klasse, obwohl es eine bessere Klasse war als dieses Jahr, die hast du irgendwie in der 8., 9., 10. Runde im Startup gedraftet. Und jetzt dieses Jahr habt ihr ja gemerkt, wenn ihr Startups gemacht habt oder wenn ihr jetzt gerade Startups macht, die Rookies gehen einfach eher. So, Jetzt die Frage oder jetzt die These dazu. Ist der Peak Value bei den Picks oder bei den Rookies jetzt erreicht oder wird der mit dieser 23er Klasse dann erreicht sein, weil da ja der Hype jetzt noch mehr so ein bisschen out of control ist? Und erleben wir dann wieder eine Gegenreaktion hin zum früheren? Oder glaubt ihr, dass das an sich Bestand hat?
Also, ja, fange ich mal an. Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass die Spieler erstmal verstehen mussten, was Picks eigentlich wert sind. Beziehungsweise, dass Picks eigentlich massiv unterbewertet wurden. Und das ist auch meiner Meinung nach immer noch der Fall. Wird aber besser. Also es ist ja natürlich irgendwann, wenn kommt jeder dahinter, dass du natürlich dann so eine Klasse wie letztes Jahr zum Beispiel trägt dann natürlich enorm mit bei, dass da die Augen geöffnet werden. Und es kann auch sein, dass wenn jetzt diese Klasse schon schlecht verschrien wurde und jetzt die auch nachher wirklich schlecht ist, dass dann das wieder ein bisschen der Trend gegenläufig ist und dann die Leute natürlich wieder aus den Löchern kommen und sagen, naja, ja, wir haben es euch ja gesagt, kauf mal lieber Proven Veterans. Und ja, das ist, ich glaube einfach, die 23er Klasse wird einfach nochmal den Pick-Value auch für die Zukunft weiter hochtreiben. Also weil die wird einfach, so wie es auch aktuell aussieht, einfach massiv sein. Und ja, dadurch werden Picks auch weiter an Wert zunehmen.
Ja, also ich glaube, es wird halt so bleiben und dass früher halt wirklich Picks auch nicht so, also gerade oder Rookies dann einfach nicht so hoch gedraftet wurden. Jetzt mittlerweile ist A, so ein bisschen der Hype für jüngere Spieler, gerade in Dynasties, ist halt einfach so enorm hoch. Also dieses, okay, Alter spielt eine ganz große Rolle. Und ich glaube, ein ganz kritischer Punkt daran auch ist einfach, dass die Leute sind einfach besser informiert. Also es ist ja jetzt zum Beispiel jetzt auch durch euch zum Beispiel, ist das einfach so, die Leute haben viel bessere Insights in Rookies. Sie kennen Treylon Burks, sie kennen Jameson Williams, sie haben diese Spieler also schon mal gehört und sind mit den Spielern vertraut, wo du davor jetzt, sag ich mal, weniger Informationen hattest, wenn du nicht so into it warst. Und dann hast du halt eher so die bekannteren Spieler dann halt eher genommen und hast dann gesagt, okay, ich gehe mit den Proven Vets, weil ich weiß ja nicht, was mir Rookies halt geben und du hast jetzt einfach ein viel besseres Informationslevel und bewertest das jetzt einfach besser und das wird, wie gesagt, ihr habt das ja in eurer Folge mit den 2023 Picks, ihr habt die ja gehypt in the sky so, so, da wird das wahrscheinlich nochmal so ein Peak-Level einfach erreichen, weil diese Klasse schon so gehypt ist, dass das halt genauso kommen wird, dass die dann auch einfach so hoch gehen, auch in Startup-Drafts und dass es dann immer abhängig sein wird, wie gehypt oder wie hoch ist oder wie gut ist diese Klasse dann und dementsprechend werden die Picks wahrscheinlich in einem bestimmten Bereich halt einfach variieren, wann sie halt gehen. Das wird dann so eine bestimmte Rundenanzahl sein.
Ja, das finde ich eigentlich wirklich den Punkt. Ich glaube, man muss immer für Talentlevel in der Klasse so ein bisschen adjusten. Es wird nicht jede Klasse sein wie die 21er oder 23er Klasse. Das wissen wir jetzt schon. Und auf der anderen Seite wird aber auch nicht jede Klasse jetzt wieder so sein wie die 22er, die relativ schwach war. Oder wir haben ja auch also 19, in den Zeiten 19, was war denn das für eine Harry. Klasse? Ah, aber ja, ja.
Die waren ja. Richtig.
Ja, gut. Ne? Also da musste mal diese 14, 15, nee, das waren noch die guten Wide Receiver, aber 13, ich weiß nicht, da gab es ja ganz üble Drafts, wo hier John Ross da vorne ging und so. Ich weiß das echt nicht mehr, was das für eine Klasse jetzt war.
Das ist doch die mit Mike Williams auch gewesen.
Ja, genau. Und
Corey Davis.
16 muss das ja dann gewesen sein, weil Williams jetzt seine Vertragsverlängerung gekriegt hat, ne?
Ja,
das
kann sein.
Ja, es ist diese, also, ist das nicht diese, war das nicht der gleiche Draft, wo diese unfassbare Running Back Class kam? Also wenn wir jetzt 2022 sind, dann war das, glaube ich, die 2017er, müsste das die, glaube ich...
Die 17er Running Back Klasse war krass, oder? Das war diese Cook, Kamara und so,
genau.
Oder?
Ich glaube, oder genau, da war Cook, Kamara, das war 17 und ich glaube, in dem Draft ging auch so hier so Corey Davis und sowas alles.
Mhm. 16 war mit Sieg Derrick Henry, aber okay. Dazwischen auch Laquan Treadwell, Corey Golden, Josh Doxon, Sterling Shepard und solche. Im Prinzip, ja, zwei Running Backs und sonst nichts.
Also ich glaube an und für sich, das Talentlevel am College steigt offensichtlich in den letzten Jahren schon auch ein bisschen. Also die Entwicklung von Spielern am College wird besser. College-Offenses verändern sich, NFL-Offenses verändern sich. Noch dazu haben wir die extreme Konzentration am College auch hin zu den Top-Colleges. Und deswegen glaube ich einfach, da wir kommen auch irgendwo glaube ich, kommen schon auch bessere Prospects raus über die. Also ja. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass nochmal so ein krasser Draht an Wide Receivern kommt. Das, dafür stehen dann auch einfach mittlerweile zu viele am Feld und entwickeln sich zu gut. Und immer ja, die nehmen wirklich zu und dann muss man einfach gucken, wie die Klasse so im Verhältnis einfach ist. Hier noch einmal kurz als dritte These, die auch nochmal reingeworfen wurde, und das ist halt, ich glaube, das haben wir jetzt schon mehrfach auch ja zerstört, das Ganze, und hier auch im Prinzip schon gesagt, Proven Vets haben mehr Wert als Picks. Naja, also Jonathan Taylor ist ein Proven Vet und hat natürlich mehr Wert als jeder First-Round-Pick, aber generell einfach zu sagen, dass ein Davante Adams besser ist als jeder First oder dass ein Stephon Diggs mehr wert ist als jeder First. Ich glaube, da sind wir dann auch schon und ich will jetzt gar nicht von den DeAndre Hopkins oder Michael Thomas anfangen. Wenn das Proven Vets sind, die kann ich halt nicht über einem Top-Rookie einfach sehen. Das finde ich einfach Quatsch.
Ja. Und du siehst halt auch, wie schnell das jetzt geht. Also ich meine, jetzt gerade dieses Jahr war der Draft, der hat es einfach konkret gezeigt. Es kommt halt, also ich glaube tatsächlich, Colleges sind einfach immer näher an der NFL. Also dass dieser Sprung immer kleiner wird, gerade für die Skill-Positions. Und du hast gerade mit den Trades von Marquise Brown, von AJ Brown dieses Jahr gesehen, wie schnell tatsächlich Teams auch bereit sind, tatsächlich Spieler gehen zu lassen für neues Talent. Und deswegen führt es halt diese ganze These mit Proven Vets sind immer sicherer oder sind besser als Rookie-Picks, führt es halt so ein bisschen ad absurdum, weil du ja nicht mehr sagen kannst, die spielen jetzt 10 Jahre mit dem gleichen Quarterback in der gleichen Franchise, die Umstände werden sich nicht verändern. So gerade diese Free Agency hat gezeigt, so, das kann so schnell jetzt in alle Richtungen gehen, weil alle bezahlt werden wollen. Und die Umstände halt bei Proven Vets sind halt einfach bei weitem nicht mehr so sicher wie früher. Und du beim Rookie hast du halt immer die ersten 5 Jahre, also beim First Rounder die ersten 5 Jahre mal, die du einfach gesichert hast.
Ja.
Dann kannst du immer noch sogar sagen, wenn ein Team jetzt seinen Quarterback bezahlt hat, das ist jetzt auch eine These von mir, ne? Das ist jetzt nicht meine Meinung, kannst du sogar dafür argumentieren, dass du sagen kannst, ein Team, was seinen Quarterback bezahlt hat mit 50 Millionen im Jahr oder sowas, muss sogar eher einen First-Round-Receiver nehmen, weil sie ihren alten nicht bezahlen können. Mhm. Und daher kann es sein, dass dieser Rookie dann halt eben in die Wide Receiver 1 Rolle kommt. Ne? Ich meine, wir sehen es jetzt gerade hier, Traylon, Kansas City mit das ist ja Marcus, weil der Scantling 1, ja, okay. Ist doch klar. Und Juju. Sky Moorsländer, für alle, sicher, die es nicht verstehen. Ja. Das ist, ich muss Flo ein bisschen hochnehmen.
Ja. Ist alles okay?
Ja, nein, ist schon richtig. Also von daher, das ist auf jeden Fall spannend. Nein.
Also ich sag mal so, aus dem Ganzen raus, ich habe über die letzten Jahre extrem viele meiner Roster über super viele Rookies aufgebaut. Und dabei hat nicht jeder eingeschlagen und trotzdem gehe ich da mit einer viel, viel besseren, ja, Value-Entwicklung raus, als wenn ich den Wert immer in diese Proven Vets stecke. Und deswegen finde ich an und für sich, die These ist halt schon, die führt halt ad absurdum. So funktioniert Dynasty aus meiner Sicht nicht.
Ja, über lange Gut. Zeit verlierst du ja. So in der Regel auch an Value. Wenn du immer für Proven Bets tradest, wirst du so wahrscheinlich eher irgendwann an einem Punkt stehen, wo es nicht mehr weitergeht.
Ja, und dann soll man halt bitte auch mal wirklich, also dann soll man das echt mal auswerten. Würde mich sehr interessieren, wie haben sich ADPs entwickelt 2 Jahre, nachdem man für einen Proven Vet getradet hat. Also dieser Proven Vet Michael Thomas und so weiter. Die ganzen, wir haben das schon öfter erwähnt, wie früh die im ADP gingen, was man da für einen Value verhauen hat, wenn du auf den falschen Proven Vet setzt, der dann doch nicht so proven war oder halt dann sich verletzt hat und halt das halt Pech gehabt.
Ja, aber es muss halt immer beides geben, ne? Also wenn halt, wenn alle jetzt sagen, okay, wir wollen nur noch Rookies, wir wollen keine Proven Vets mehr, dann hast du halt auch keine Trades. So, das ist halt immer das Problem.
Klar. Ja, und aber ich glaube, das muss man auch an der Stelle noch erwähnen. Also wir sind jetzt auch nicht so, dass wir sagen, es muss immer der Rookie sein. Ich bin froh, wenn ich in einem Draft bin und ich kann dann auf einmal einen First-Round-Pick für gutes Value wegtraden und ich bekomme, habe ein Win-Now-Team, kann jetzt aus diesem Pick mache ich jetzt vielleicht einen Davante Adams. Und in dem Moment, wenn der für mich Sinn ergibt, dann soll man das auf jeden Fall auch tun. Nur ich halte einfach nicht von der Pauschalisierung in die eine oder in die andere Richtung. In der Regel, wenn man es rein aus Value-Sicht betrachtet, ist in der Regel besser, auf Picks zu setzen. Aber wenn man es auch aus Production-Sicht sieht, kann es auch durchaus Sinn ergeben, einfach dann auch mal den Pick wegzutraden. Also ich will nie alle meine Picks machen, wenn ich viele habe.
Ja, klar. So.
Da gebe ich dir auch absolut recht. Lasst uns zum nächsten Punkt kommen. Das geht so ein bisschen Richtung Roster-Building und Strategie. Und ja, hier so, was ist im Prinzip so ein bisschen der, oder was ist ein richtiger Trend? Ich würde sagen, den haben wir auf jeden Fall schon mal leicht angesprochen, aber ich finde, es hat sich auch echt entwickelt über die letzten, über das letzte Jahr fast, fand ich, dass mir das echt bewusst geworden ist. Und Thema Kadertiefe. Also ist Kadertiefe wichtig oder ist die eigentlich nicht wichtig? Wir spielen ja in der Regel liegen mit, ja, sagen wir 10 Startern und dazu 15 Bench-Spots und vielleicht noch ein paar Taxi-Spots. Also da kann man auf jeden Fall viel Value, sag ich mal, haben, der nicht bei den Startern liegt. Jetzt weiß ich nicht, wer von euch dran ist, ehrlich gesagt, zum Antworten. Ich glaube, Ralf. Ralf, ja. Wie stehst du denn so zur Kadertiefe an sich?
Ich stelle gerade fest, dass das ein bisschen schwierig ist, weil meine Ligen ja meistens mit 20 Startern sind. Weil ich und ich habe dann irgendwie so 15 bis 18 Spots quasi drin. Hab aber dann, du kannst Rookies zum Beispiel länger auf dem Taxi-Spot lassen, um sie zu entwickeln. Hast dann den Vorteil. Es ist schon okay, wenn du halt das so stacken kannst. Und Kadertiefe ist definitiv wichtig. Also einfach, weil gefühlt auch Verletzungen immer weiter zunehmen. Gerade immer so kurzfristige Wehwehchen. Und ich glaube, jedes Jahr haben wir diese Hamstring-Geschichte und werden sie dieses Jahr auch wiederbekommen bei vielen Spielern, wo du von Woche zu Woche irgendwie nicht planen kannst. Und da ist das halt schon wichtig. Du musst halt aber nur aufpassen, wenn du halt, so wie ihr das jetzt macht, so wenn ihr sagt, so, okay, du hast unfassbar viele Bench-Spots, dass du die Waiver einfach nicht komplett leer fegst. So, dass halt ansonsten spielen halt so nach dem Motto alle nur so ohne Trades die ganze Saison mit ihrem gleichen Team und Fab hat eigentlich keinen großen Wert mehr. Das ist halt dann einfach das Gefährliche, aber grundsätzlich fürs eigene Team ist so Kadertiefe immer goldrichtig.
Ja, Phil?
Ja, also tatsächlich muss ich sagen, da hat bei mir eigentlich ein Umdenken stattgefunden. Früher dachte ich auch immer, oder beziehungsweise gerade in Win-Now-Teams wollte ich eigentlich immer so am besten 8 Starting Running Backs, 8 der Top 10 Running Backs haben. Gut, das ist auch eine Strategie, ne, einfach den Markt zu verknappen. Aber und wollte so möglichst viele gute Starter haben, Producer haben und habe meinen Roster immer möglichst ja voll gemacht. Und letztlich, was war das Ende vom Lied? Du hattest dein Starting Lineup und natürlich hier und da fällt einer aus und hier und da hast du eine Bye Week und wahrscheinlich, wenn du sagen wir mal 10 Starter hast, brauchst du im Endeffekt effektiv über die Saison vielleicht 13, 14 Spieler. Und viele der Spieler vergammeln im Prinzip auf der Bank und verlieren Value. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich scheiße, weil vielleicht, oder beziehungsweise nicht so sinnvoll, einfach weil du verschenkst sehr viel Value damit. Und dann habe ich damit angefangen eigentlich für meine Starter, also diese Tiefe, zu bündeln und eher für Starter zu traden und zu sagen, okay, ich will ein schlagfertiges Starting-Lineup haben und die Bank, da brauche ich natürlich irgendwo diese Handvoll Spieler, die ich einsetzen kann in den Bye-Weeks, das heißt eventuell den dritten Quarterback, wenn es sein muss, eventuell noch einen Running Back, den ich mal reinwerfen kann, eventuell noch mal so Veteran-Receiver und den Rest komplett, also dann alles andere praktisch auch wegtraden für Picks, dass man die eher sammelt. Und wenn man was braucht, dann zukaufen für Picks während der Saison. Mag sein, dass du dann hier und da mal vielleicht ein bisschen überbezahlen musst, aber in der Regel bekommst du auch Vets, weil der Markt für die auch nicht so riesig ist, bekommst du dann zu einem humanen Preis und den Rest eben auffüllen mit Backup-Running-Backs zum Beispiel oder eben Waiver-Wire-Receivern, wenn die dann mal eine gute Woche haben. So, ich glaube, so kannst du halt zum einen eine sehr punktreiche Truppe aufstellen, zum anderen aber auch eben Wert generieren. Wenn du dann diese Backup-Running-Backs, wenn die reinkommen, kannst du sie entweder aufstellen oder vertradest sie wieder. Na, so kannst du quasi, ich sag mal, Value maximieren in einem Team, selbst wo du ein Win-Now-Team hast.
Ja, und ich glaube, der große Vorteil dabei ist, dass du deine Dynasty länger am Leben erhalten kannst. Weil du diesen Wert dann wieder brauchst, um um irgendwie den Umbruch einzuleiten. Wenn du, ich habe auch so ein Team tatsächlich und ich bekomme es nicht wirklich richtig aufgelöst, weil die Liga sich zu sehr bündelt auf zwei, drei Manager, die wirklich um den Titel spielen. Aber ich habe einfach, weiß ich nicht, da haben wir irgendwie, glaube ich, 10 Starter oder so und gefühlt habe ich also 18 Spieler, die halt wirklich jede Woche starten können bei einem Contender. Mhm. Und ich weiß nicht, was ich mit denen machen soll. Jetzt peaken die aber alle zum gleichen Zeitpunkt im Prinzip. Was bringt mir denn jetzt ein Alvin Kamara in dem Team, wenn ich dafür einen Keenan Allen auf die Bank setzen muss? Das ist halt irgendwo für den Arsch. Und das ist wirklich Value-Verlust, weil die alle, ich kann den Spielern dabei zusehen, wie sie weniger wert werden. Und ich kann dann keinen richtigen Umbruch einleiten. Und da hätte ich mir echt noch, also ich habe da viele Trades gemacht dafür, dann immer mehr Spieler zu bekommen. Und hätte ich mir die einfach gespart, ich habe da safe 223 Firsts investiert, hätte ich die jetzt noch da und einfach den Bankspieler da nicht, und ist ja cool da, den Spieler mit einem guten Matchup hinstellen zu können und so weiter, das ist ja alles nice, kann man machen. Aber wenn du im Halbfinale dann auf die Schnauze bekommst, weil dein Gegner einfach Jamar Chase hat, sag ich mal, und er dir halt an dem Wochenende 45 Punkte reinlegt, dann kannst du auch nichts machen. Und wie gut sind wir denn dabei, die Spieler wirklich dann aufzustellen von Woche zu Woche? Also hier gebe ich echt, da gebe ich Phil recht. Und ich habe das auch erst so in der letzten Saison wirklich gemerkt, als ich dann mal ein Team hatte, das einfach überbesetzt war. Dass ich gemerkt habe, hey, scheiße, irgendwie, das bringt mir nichts. Und mit mir tradet auch keiner mehr, weil jeder schaut dieses Team an und sagt, du wirst ja eh Champion. Schau mal, ich habe ja, du hast ja viel zu viele Starter. Am Ende bin ich es aber nicht geworden, weil ein anderer bringt im Finale halt auch 10 gute Spieler aufs Parkett und dass meine ganze Bank super scoret, das bringt mir nichts.
Ja, klar.
Ist halt nochmal was anderes, wenn du Bestball spielst, ne? Dann kannst du natürlich, dann ist Tiefe mehr wert, ja. Aber in einer normalen Dynasty, wo du aufstellen musst, bin ich da auch der Meinung, man sollte da eher auch Richtung Werterhalt und Wertgenerierung, also einfach denken.
Ja, es ist halt auch das Ding, dass durchaus, das eine schließt das andere nicht zwangsweise aus. Also natürlich kannst du eine gewisse Kadertiefe haben, wo du jetzt sagst, du hast halt irgendwie 15, 16 Spieler, die dir halt regelmäßig liefern oder noch mehr. Mhm. Und kannst dir halt straight einfach gucken, kann ich die in Value verwandeln? Es gibt dir halt nicht so eine Not, wie jetzt Leute, die jetzt so unfassbar krass im Rebuild sind, zu sagen, okay, ich muss jetzt unbedingt oder ich will jetzt unbedingt einen Deal forcieren, sondern wirklich zu sagen, okay, nee, ich hab das jetzt, ich mach die aber auf den Trade-Block und schau halt irgendwie, welchen Value kann ich mit den Spielern halt generieren. Und gerade wenn du sie in der Saison hältst und sie peaken dann in gewissen Spieltagen, dann einfach einen gewissen Value zu generieren. Und dann halt mit dieser Kadertiefe quasi dann zu sagen, okay, das ist mein Kern, mit dem will ich irgendwie arbeiten. Also du hast halt deine Spieler, die halt unverkäuflich sind. Und dann hast du aber so einen breiten Pool, wo du sagst, okay, wenn das entsprechende Angebot kommt, dann reden wir darüber. Und dann münze ich das quasi um, dass ich sage, ich verzichte dann einfach auf gewisse Tiefe, um in dieser Dynasty länger gut aufgestellt zu sein, um das dann wieder in neue Picks zu investieren. Deswegen ist das immer so, das eine schließt das andere nicht zwangsweise aus.
Ja, die Möglichkeiten, das zu flippen, die bleiben natürlich. Also flexibel bleiben unbedingt. Aber ich kann es, also es ist echt schwer, wenn man sich da einmal ein bisschen in so eine Sackgasse, kann man sich da schon reinmanövrieren, wenn man zu sehr, zu stacked ist. Mhm. Weil dann bist du im Mikrokosmos deiner Liga gefangen und dann bringt dir der ganze Value-Chart von irgendwo anders, der bringt dir nichts, weil dann hier sagt, Alter, ich will aber gar nicht angreifen.
Ja, klar, das ist das Problem. Ja.
Oder du sitzt dann mit Aaron Jones, Alvin Kamara, Joe Mixon, Zeke Elliott und Leonard Fournette da. Ja. Und wo du im Prinzip keinen mehr richtig gut verkaufen kannst. Ja. Alle produzieren dir was, aber und dann stehst du irgendwann, fällst du dann von der Klippe und dann stehst du wirklich mit Null da. Das ist eben so ein bisschen das Problem dabei auch. Ja.
Absolut. Ralf, du hast eine Sache angesprochen vorher, bei, also sagen wir, dem Starter-Bench-Verhältnis. Da haben wir hier eine Frage dazu. In Ligen mit vielen Benchplätzen ist der Waiver-Wire tot. Und dagegen, sage ich mal, die andere These, in Ligen mit wenig Benchplätzen kann man keine Spieler entwickeln. Es klang so ein bisschen durch, du bist eher der Fan davon, dass am Waiver noch was zu holen ist in Dynasty League.
Ja, immer. Also ich finde halt, es ist ja auch eine gewisse Herausforderung dann auch für Manager. Deswegen, ich weiß, dass dieses Leute wollen Spieler gerne entwickeln und gerade wenn du dann glaubst, so im nächsten Jahr könnte der jetzt nochmal den Sprung machen. Aber ich finde, dass es auch diese Herausforderung dann einfach für Manager ist, zu sagen, okay, ich muss mich schon konkret auf Spieler festlegen, wovon ich überzeugt bin und wo ich das Risiko dann auch als korrekt erachte, den halt zu halten und einfach aus dieser Comfortzone halt auszubrechen. Weil wenn jetzt irgendwie, sag ich mal, du hast halt bei einer 12er-Liga und du hast 18 Spots irgendwie auf der Bank, dann bleibt, glaube ich, nicht mehr so viel übrig auf der Waiver. Dann hast du mal diese Daily Highflyer, aber nicht so diese Spieler, die sich auch mal, die dann jetzt auf einmal explodieren können, die du nicht so auf dem Zettel hattest, wo dann jemand, der jetzt nicht so gut ist, dann einfach auch entsprechend da tätig werden kann. Und dann läuft halt sowas einfach nur primär über Trades. So. Und dann ist Fab halt einfach weniger wert. Und ich finde halt, dieses Ding sollte auch in Dynasty so sein, dass Leute halt in der Saison die Möglichkeit haben, ihr Team zu verbessern, weil dann bleiben sie auch aktiv. Weil ich glaube, wenn alle mal mit dem same Lineup every week spielen, ist das auch für viele dann, glaube ich, immer so ein Punkt, da habe ich auch häufiger erlebt, dass sie dann einfach sagen, ja, dann guckst du nicht mehr so rein, weil dann bist du abgeschrieben und alles so. Und wenn du aber jede Woche noch die Möglichkeit hast, du kannst Sachen entwickeln, es verändern sich Sachen, dann lebt eine Liga einfach besser. So.
Frage dazu, also da, zu dem Punkt, ich finde ihn gar nicht so schlecht im Prinzip, aber glaubst du nicht, dass inaktivere Manager dann im Prinzip nicht noch einen größeren Nachteil haben, wenn die nicht sich jedes Mal ums Waiver kümmern und die aktiveren Manager immer dann die Spieler abgreifen? Weil also das wäre jetzt für mich, also ich verstehe den Punkt, aber das wäre für mich jetzt so das Gegenargument eben dazu. Ne? Also ja. Gerade in dem
Punkt. Ja, die Frage ist dann halt daran immer, ist, wie inaktiv bist du dann? Also ich meine, du hast ja immer, gerade nach einem Spieltag hast du dann zum Beispiel bis Mittwoch in der Regel, hast du halt dann zum Beispiel diese Waiver-Zeit und kannst dann da tätig werden. Dann gut, dann hast du diese Daily-Waiver, dann musst du halt auch ja tatsächlich eigentlich nicht so viel Zeit investieren. Wenn du jetzt allerdings Week-to-Week immer mal nur einmal so kurz reinguckst, dann ist, glaube ich, vielleicht Dynasty auch einfach ein Format, was dann schwierig werden kann, allgemein zu spielen. Also das, glaube ich, das Problem kriegst du auch mit mehr Benchplätzen einfach nicht gelöst, wenn du inaktive Manager hast.
Ja, ich glaube, gut, schlechte Manager bleiben auch einfach schlechte Manager. Ich glaube, da sind die Settings auch fast egal. Also so, für mich einfach, wenn ich darauf jetzt eingehen darf und also weil wir ja auch gerade Verfechter von tiefen Ligen sind, eher für mich zwei Punkte, die einfach für größere Benches sprechen, ist Punkt A, das, ja, ich sag mal, belohnt denjenigen, der auch viel Arbeit reinsteckt. Wenn jemand tief reingeht und dann eben, ja, wirst du dafür belohnt oder dann kannst du auch Spieler aufnehmen, so Deep Stashes praktisch, weil du den Platz hast. Wenn du ein guter Manager bist, hast du in der Regel auch ein Team, was eben, ja, viele gute Spieler hat, beziehungsweise wo du jetzt nicht unbedingt gerade jeden droppen willst. Und ich sag mal, der Manager, der dann irgendwie, keine Ahnung, noch Drew Brees im Roster hat und den dann droppen kann, der wird natürlich dann eher belohnt, wenn dann mal was auf dem Waiver ist. Und zum anderen ist für mich natürlich auch der Punkt, Rebuilden wird schwerer. Ne? Je kleiner die Bank ist, desto schwieriger wird ein Rebuild, weil du ja als, ich sag mal, als Rebuilder in der Regel sollte das Ziel sein, ja, möglichst auf die Breite zu setzen. Viele Picks, viele, also dein Kapital, was du hast, auf mehrere Pferde zu setzen, sage ich mal, und die eben zu entwickeln und dann mit Wertgewinn zu verkaufen. Und das ist natürlich schwieriger, wenn du eine kleinere Bank hast, ne? Weil du dann weniger Startplätze hast, in dem Sinne, die sich entwickeln können. Also eigentlich werden aus meiner Sicht mit einer kleineren Bench eher, werden die guten Teams eher bevorteilt. So, und deswegen, also das ist für mich noch ein negativer Punkt bei einer kleinen Bench. Ich will nicht sagen, dass es nicht auch mal witzig sein kann, so eine Liga zu spielen mit einer kleineren Bench, aber ja, deswegen würde ich es jetzt einfach bevorzugen.
Ja, der Funfact, der bei mir in den Ligen dann einfach ist, ist, glaube ich, deswegen ist das bei mir dann ein bisschen so ein Hybrid-System davon, dass du halt ja Rookies zum Beispiel während ihres kompletten Contracts auf dem Taxi-Squad benutzen darfst. Das heißt, du kannst ja trotzdem als Spieler entwickeln, hast einfach dann größere Minor-Spots in dem Fall.
Wie viele und, Plätze hast du dann?
15. Ja, gut. Also du kannst halt einfach mehrere Jahre dann einfach, gerade bei IDP hast du dann ja auch nochmal in der Defense halt auch Starspieler, die ja dann auch einfach 2-3 Jahre mit unterbrauchen, wo ich das dann verstehen kann und wieder macht es viel mehr Sinn. Und dann hast du aber diesen Fakt, okay, du hast deine straighten Kaderplätze und hast dazu halt diese Minor-Spots, wo du sagen kannst, okay, diese Rookies kann ich da noch entwickeln, wenn ich daran glaube. So, das ist so ein bisschen hybridmäßig halt gelöst.
Also im Prinzip eigentlich sind es ja auch, es ist eigentlich eine ähnliche Aufteilung, wenn man es realistisch sieht, wenn du sagst 15 bis 18 bei 20 Startern Bank plus 15 Taxi-Spots, dann bist du ja auch bei 30, dann bist du auch bei ungefähr bei dieser 60-40-Verteilung, also 40-60-Verteilung, 40% Starter, 60% Bank, die wir auch eigentlich in der Regel ja nutzen. Also im Endeffekt sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt, ne? Glaube ich nur, dass es halt eben, ich glaube, das liegt natürlich auch an den Plattformen so ein bisschen. Bei Sleeper ist es so, wie du es jetzt sagst, gar nicht so sehr umsetzbar. Ich glaube, gehen
Zehn
mittlerweile mehr als
Maximum, glaube
10.
ich. Ja, weiß ich gar nicht. In unserer Devi sind es echt viele mittlerweile. Könnte tatsächlich mehr gehen. Aber vielleicht einmal ganz kurz. Ich glaube, dass das ein Unterschied ist zwischen IDP und reinen Offense liegen, ehrlich gesagt, weil wir wissen ja auch, also was für ein Rookie willst du wirklich jetzt als Sophomore aus der letzten Klasse am Taxi-Squad mitnehmen in die Saison? Welchen willst du da in Anführungsstrichen entwickeln? Terrace Marshall, Trey Sermon,
Dyami Brown, oder?
Tutu Atwell, Dee Eskridge? Ja, also das sind halt Spieler, die kannst du auch einfach cutten. So, das ist halt, also, more or less jetzt, ja. Also, ich finde halt, entwickeln, es ist ja jetzt nicht so, dass ich brauche ja irgendwo auch die Flexibilität in der Saison, um das am Waiver irgendwie zu nutzen. Das heißt, irgendwie, wir gehen jetzt in die Saison, es ist September und dann sehe ich, okay, Trey Sermon ist auch im zweiten Jahr wirklich gar nichts. Dann kann ich den nach Woche 4, ich kann ihn einfach cutten. Ich weiß, es ist er auch noch hinter Ty Davis Price und dann ist er vielleicht noch hinter Jermichael Hasty, keine Ahnung. Dann weiß ich, da kommt nichts mehr. Dann mache ich den Platz am Taxi Squad frei, dann kann ich den aber nicht nachbesetzen. Das heißt, irgendwie bringt, also da ist halt der Effekt nicht da. Und die Alternative wäre, ich kann da Jalen Waddle hinsetzen aufs Taxi Squad, aber das ist ja auch scheiße, weil ich will den ja als Starter einsetzen. Von dem her, glaube ich, in der Offense funktioniert das nicht so richtig. Und ich bin schon auch, also ich bin absolut, ich liebe das, wenn tiefe Ligen sind. Ich muss auch sagen, es nervt mich halt in Redraft schon immer, dieses Waiver-Wire-Geficke. Also ich mag einfach nicht. Alter, das regt mich richtig auf. Und ich finde halt, Aktivität in Dynasty ist nicht am Waiver-Wire, das ist halt mit Trades. Und gerade, dass Manager quasi nichts anderes machen können, also um ihr Team auf Vordermann zu bringen, außer zu traden, weil am Waiver nichts da ist. Das ist eigentlich gerade das Beste daran. Gerade deswegen will ich ja eigentlich sogar, dass die Bank tief ist und am Waiver nichts los ist, um die Leute dazu zu zwingen, was zu machen. Weil das ist ja eigentlich das, was am meisten Spaß macht in Dynasty, die Trades. Zumindest, deswegen machen wir ja auch immer so viele Hörer-Trades und so und haben die Rubrik eingeführt. Das ist halt das Coolste eigentlich. Also aus meiner Sicht zumindest.
Verstehe ich. Ist halt das Ding so, also gerade für die Offense macht das in dem Fall Sinn, gerade weil dieser Sophomore-Jump und dieses langfristige Entwickeln einfach tatsächlich in der Offense einfach wesentlich weniger Ertrag hat oder seltener passiert. Ist auf der Defense-Seite was ganz anderes, weil da, glaube ich, im Jahr 2, Jahr 3 immer erst so die richtigen Explosionen anfangen. Das, glaube ich, werden wir dieses Jahr auch wieder reihenweise sehen. Und dann ist es halt ein bisschen eine andere Herangehensweise. Und dann finde ich, aber wir können uns darauf einigen, dass wir sagen, in Redraft eher kleinere Banken, weil da brauchst du die Waiver
Ja,
und in
nee.
Dynasty dann eher über Trades. Da bin ich dabei.
Sowieso Redraft, ganz kurze Bank. Da muss es knackig sein. Da bin ich dabei.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, hier eine weitere These zum Thema Roster-Building. Hard to rebuild oder All-in, alles dazwischen ist verlorene Zeit. Ist jetzt, glaube ich, nichts besonders Neues, kein aktueller krasser Trend oder so, den man hier erlebt. Was es dazu aber als Trend dagegen ein bisschen gibt, das steht jetzt hier gar nicht in unserem Showsheet, aber habe ich heute erst wieder auf Twitter gelesen. Es gibt doch mittlerweile einige, die sagen, man soll einfach gar nicht rebuilden, weil wenn man einfach nur ein total mittelmäßiges Team hat, so sechststärkstes Team oder so in der Liga, du musst es nur in die Playoffs schaffen. Und ab da ist es halt, da sind es zwei, also da sind es drei Matchups, die du gewinnen musst. Und das kannst du mit Glück schaffen. Du schlägst zwei Spieler und du bist im Geld quasi drin, um, wenn wir jetzt mal so aus einer Return on Invest Perspective so ein bisschen sprechen, so ich habe den Einsatz und wie oft bezahle ich den, um wieder reinzuholen und so weiter. So, und daher kommt so ein bisschen der Ansatz zu sagen, ich bleibe im Mittelmaß, was ja so ein bisschen Gegenentwurf ist zu dem, was Phil und ich ja eigentlich immer auch viel gesagt haben, wenn du wirklich im Mittelmaß bist, dann überleg dir, wie du nach oben oder nach unten kommst. Phil, dann, nachdem wir das immer schon ein bisschen, ja, sag ich mal, vorangetragen haben, so hat sich da an deiner Meinung irgendwas geändert oder siehst du da mehr Möglichkeit, so ein bisschen aus dem Mittelmaß raus auch zu agieren?
Also es kommt auf die Liga an. Also ich würde tatsächlich, und das ist halt, glaube ich, also das ist jetzt über die letzten Wochen und Monate gewachsen eigentlich. Ich würde in zum Beispiel Devi-Ligen, C2C-Ligen und auch in IDP-Ligen bin ich nicht so ein großer Fan vom kompletten Rebuild, dass du wirklich alles über den Haufen wirfst. Weil, also bei Devi und C2C hat es einfach den Grund, dass du nicht so gut planen kannst, wie du an Ressourcen kommst, um zu rebuilden. Das ist halt wesentlich schwieriger, als wenn du einfach die Picks hast. Da haben wir nämlich wieder den Punkt von vorhin, weil du hast schon praktisch den Spieler. Und wenn der scheiße ist und du bekommst nichts nach, es ist schwierig. Und da glaube ich, da ist es nicht so sinnvoll, da komplett, oder kann es sehr viel mühsamer und schwieriger und langwieriger sein zu rebuilden, als in der normalen Liga. Gleiches gilt für mich so ein bisschen für in der IDP-Liga würde ich auch niemals alle Assets wegtraden. Gerade weil du hast so einen riesen Line-up, da kannst du halt auch schon, ich sag mal, tanken, nenne ich es jetzt ja mal ganz frech, kannst halt schon tanken, wenn nur dein halbes Roster scheiße ist. Und du musst nicht komplett alles wegtraden, was laufen kann. Und gerade Defensive-Spieler ja auch sind, zum Beispiel D-Liner sind ja sehr viel haltbarer, die Stars. Also wenn du jetzt zum Beispiel Nick Bosa oder sowas nimmst, der wird wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre noch bei den Niners starten und wird auch gut sein. Und ja, solche Spieler würde ich halt nicht unbedingt wegtraden dann. Außer ich kriege natürlich ein absurdes Angebot. In der normalen Liga würde ich schon dazu tendieren, im Prinzip harter Rebuild oder All-In, immer, also vom Rebuild ins All-In kann es auch mal ein Übergangsjahr geben. Kommt auch auf die Liga an, wie trade-happy die ist. Das ist also so meine Ansicht da.
Ralf, wie gehst du das so an?
Ja, also ich finde das so, natürlich ist gerade in der reinen Offensive, glaube ich, ist ein harter Rebuild einfach definitiv lohnenswert, weil einfach mit 10 Starting-Spots so und dann halt wirklich ganz hart in einem bestimmten Jahr oder in 2 Jahren konkret Picks zu akquirieren, gibt dir halt ganz andere Möglichkeiten. Das, der Unterschied ist zum Beispiel auch bei einer IDP-Liga, ist jetzt zum Beispiel der, also du kannst ja simpel, ich kenne Leute, die haben eine mittelmäßige Offense gestellt letztes Jahr und haben rein über ihre Defense das ganze Ding gewonnen. So, weil sie auch aktiv auf der Waiver waren, weil sie frühzeitig quasi gute Spieler geholt haben und ihre Defense-Spieler das quasi dann die Championship geholt haben, weil dieses kleine Defizit, was in der Offense einfach da war, dann ausgeglichen wurde. Und bin halt, wenn du Ligen spielst, wo du ein größeres Starting-Lineup stellst, bin ich halt Fan davon, wirklich zu sagen, okay, du hältst dir einen konkreten Kern, um den du dein Team bauen willst. Und man sagt dann wirklich, okay, das ist mein Kern, der wird auch für die nächsten, im besten Fall für die nächsten 2, 3 Jahre wird der so bleiben. Und den Rest versuche ich halt dann in Value zu verwandeln und dann halt diesen Kern halt anzureichern. Wo das, finde ich, ist ein ganz guter Weg.
Ja, ich konzentriere mich jetzt auch mal wirklich auf reine Offense-Ligen zu den anderen, also Devi, C2C, IDP, habt ihr jetzt auch wirklich genug gesagt. Das sind ein bisschen speziellere Formate einfach, die auch nicht alle spielen. So eine Standard-Dynasty, ein kompletter Rebuild, der kann halt wirklich dauern. Deswegen, da muss man echt aufpassen und man muss dann auch wirklich viel, viel Value bekommen und man muss das auch einschätzen können, was viel Value ist, wenn ich zum Beispiel ja den Spieler, den ich im Startup in der ersten Runde picken würde, eben abgebe für lauter junge Assets. Das muss man dann schon, da muss man schon auch ein bisschen erfahrener sein, glaube ich, um das da nicht an die Wand zu fahren. Für mich ist so diese Strategie, ich bleibe doch bewusst im Mittelmaß stehen, obwohl ich eigentlich wüsste, ich müsste jetzt einreißen. Besonders eben in Ligen, die sehr, sehr gespalten sind. Also wo du eben zwei, drei Top-Contender hast und dann aber auch viele, die einfach schon im Rebuild sind. Dann hast du halt nicht die Möglichkeiten, wirklich da so einfach reinzugehen. Und ich finde, dann lohnt sich's auch, sich da in dieses Mittelmaß nochmal reinzusetzen und zu sagen, hey, es gibt wirklich 5, 6 Teams, die sind echt schlecht auf dem Papier und die sollte ich schlagen. Und dann bin ich in den Playoffs. Und in den Playoffs ist es ja tatsächlich so, dass alles passieren kann. Und wenn du da ein, zwei gute Wochen hast, bist du auf einmal im Finale, oder zumindest im Halbfinale und da kannst du recht leicht ins Geld kommen. Also warum die Chance nicht nochmal nutzen? Da kann man das wirklich mal machen und man sollte das nicht zu strikt sehen.
Ja, es kommt, und ich glaube, den Punkt hast du gerade ganz gut genannt. Ich glaube, es kommt einfach auch darauf an, wie sieht die Liga aus? Also, es ist immer, glaube ich, immer ein wichtiger Punkt, dass du immer guckst, okay, wie sieht die Liga aus? Vielleicht denkst du, du hast nicht so ein gutes Team, aber entweder ist es alles sehr ausgeglichen, es gibt vielleicht 9 Spieler, die ernsthafte Playoff-Chancen haben, oder es gibt eben dieses Gebündelte. Und dann, wie gesagt, muss man halt darauf reagieren. das ist immer wichtig, immer die Liga zu kennen, die anderen Teams anzugucken und so. Und also das ist immer ein wichtiger Punkt, denke ich auch. Also, dass man nicht immer pauschal sagt, wie sieht mein Team aus? In der einen Liga kann ein Team, was ein Playoff-Team ist, kann in der anderen Liga gar nichts sein. Also, das ist, habe ich auch, ne? Solche Teams, wo ich denke, eigentlich, boah, puh, aber weil die Liga halt zum Beispiel so ausgeglichen ist, dann kann ich damit trotzdem angreifen. Das ist schon ein Punkt, ja.
Ja, und auch mal, wie groß ist halt die Differenz, ne? Also die Differenz zwischen der Spitze und dem, was halt unten ist. Und die Frage ist ja auch, macht jetzt so ein harter Rebuild zwangsweise Sinn, wenn zwei andere Leute in der Liga das Gleiche versuchen? Also das ist halt, du
Genau.
nimmst dir dann gegenseitig Opportunity weg und dann ist es wahrscheinlich besser, das ist was Flo jetzt gesagt hatte, dann zu sagen, okay, dann wenn der Großteil einfach nach unten will, dann du hast diese zwei, drei Teams, die halt oben sind, dann sneak ich mich da rein und dann hoffe ich, dass irgendwie einer meiner Spieler in der Woche explodiert. Weiß ich, mir ist das letztes Jahr passiert, glaube ich, gegen T. Higgins mit seinen 41 Punkten, die er da gemacht hat, wo er mich eiskalt rausgekegelt hat, so, ja, danke, so, und das kann halt einfach schnell mal passieren.
Absolut, das ist wirklich ganz wichtig. Irgendwo, irgendwie da immer versuchen, da hinzusetzen in der Liga, wo gerade keiner ist. Da kannst du natürlich auch immer viel Value holen. Also natürlich, also ich reiß keinen Top-Contender ein, weil noch vier andere contenden wollen, aber das ist schon klar. Aber ja, ihr versteht, was ich meine. Gut, lasst uns zur nächsten These kommen. Hier, ja, was hältst du davon, Ralf? Man sollte ein Trade-Offer immer countern, da es nie das Schlussangebot sein wird. Also es würde ich mal sagen, das initiale Trade-Offer ist das jetzt, das du in deiner Inbox hast.
Also overall, allgemein, wenn man es jetzt 100 oder also 100 oder 0 nimmt, dann eher, du musst es nicht immer countern. Also wenn beim Gegner oder bei deinem Trade-Partner, sorry, ist ja nicht der Gegner, wenn bei deinem Trade-Partner absolut nichts ist. Also ich habe das jetzt auch, ich bin jetzt auch gejoint in eine reine Offense-Liga. Also ich habe jetzt, ich spiele jetzt tatsächlich eine sogar ohne Defense, wo das so war. Ich habe ein Trade-Angebot gekriegt. Ich wollte das countern, habe dann geguckt, okay, gibt es einen Spieler, der mich interessiert oder den ich für Value achte? Gibt's Picks, wo ich sage, okay, da ist irgendwas zu machen, so, und konnte halt nichts finden, dann lohnt sich für mich auch keine Counteroffer, weil eine Counteroffer lohnt sich halt dann, weil diese Trade-Offers sind halt dafür gut, um konkret abzuklopfen. Der eine sagt dir, ja, ich möchte den Spieler haben, du counterst, weil du sagst, hey, ich will aber was anderes von dir haben, und im besten Fall einigst du dich dann halt im weiteren Verlauf. Und wenn du halt gar kein Interesse an irgendwas hast, so, dann kannst du es halt vielleicht nicht kommentarlos declinen, sondern kannst dann auch zurückschreiben, ich finde halt nichts irgendwie so und deswegen möchte ich das nicht machen. Ansonsten, wenn du was findest bei dem, also bei deinem Trade-Partner oder bei deinem potenziellen Trade-Partner, dann würde ich immer countern. Also dann würde ich halt wirklich versuchen, wenn du selber sagst, ich bin bereit, darüber zu sprechen und ich finde da auch was, dann kann man gucken, beide haben das abgeklopft, was sie wollen, kann man sich dann einigen.
Ja, okay, ich habe das jetzt hier ein bisschen, also ich muss sagen, ich habe das jetzt ein Ticken anders interpretiert, die These, weil es ja wirklich, es geht ja hier um das ist nicht das Schlussangebot, das heißt, das ist nicht das
Ah,
Beste, was er
okay.
macht. Das heißt, du würdest das jetzt eigentlich schon akzeptieren. Schickst du dann einfach aus Prinzip nochmal quasi das zurück und willst aber noch ein Second drauf haben oder so, also jetzt um einfach ein random Beispiel zu
Ach
nennen.
so, okay. Nee, also auch das nicht. Also das würde ich
Okay.
nicht machen, weil du kannst halt dieses versuchen, okay, Wertmaximierung zu erreichen. Dann war das aber tatsächlich auch gerade diese Offseason. In vielen Sachen ist das ganz, ganz schnell, wie sich Spieler-Value dann auch bei Leuten verändert. Und ich weiß, dass Leute dann immer gerne dazu neigen, so, ich will noch mal das Maximum, ich will noch mehr. Und ich hatte das, mir hat auch einer einen Trade-Offer geschickt, irgendwie für, dass er Zeke Elliott abgegeben hat 2023 First und Kenneth Gainwell bekommen und meinte, ja, und ich will vielleicht noch mehr rausholen. Und ich sag, grundsätzlich, der Value ist fein. Und wenn du mit dem Value halt fein bist, so, dann versuch nicht auf Biegen und Brechen jetzt noch einen Late-Pick da irgendwie mit einzustreuen, weil das ist halt so dieses, dann kann ganz schnell, kann es halt so umschlagen, dass der andere sagt, ja gut, wenn du halt immer, wenn du gierig bist, so, dann will ich jetzt nicht mehr. Und wenn der Value für dich fein ist, so, dann nimm's an. Also nur wegen jetzt irgendwie einer vierten, fünften Runde oder sowas, dann das darauf anzulegen, dass der Trade dann vielleicht nicht klappt, das ist halt zu gefährlich. Dafür kann halt auch zu schnell dann zu viel passieren.
Phil?
Ja, das ist immer so, also grundsätzlich sage ich auch, wenn das Angebot passt, und da bin ich auch, also früher habe ich das auch immer probiert, noch bis aufs Letzte auszureizen, tatsächlich, aber da habe ich einfach gesagt, irgendwann komm, ne, mach und gut ist. Und ich weiß halt auch selber, wie nervig das sein kann. Man hat ja so seine Pappenheimer, vielleicht mit denen man auch mehrere Ligen spielt, und du weißt zu 100%, es kommt immer, also der wird immer das letzte Angebot schicken. Also wenn du das nicht annimmst, dann, ne, er muss jetzt unbedingt noch diesen 5-Runden-Pick haben oder einen 4. gegen einen 5-Runden-Pick tauschen und so. Ja, ich habe auch schon, also ich habe auch tatsächlich schon Trades daran scheitern lassen. Also ich bin dann drin gesagt, nö, okay, alles klar, ciao. Kai ist mir zu dumm. Oder das Einzige, wenn jemand natürlich mir ein Offer schickt und ich sage, ja, ist gut, aber es ist ein Spieler, den ich zum Beispiel relativ ungern abgeben will und sage, okay, ich bin auch echt komplett fein damit, den zu behalten und sag, okay, leg mir noch was drauf, XY oder sowas, dann können wir es machen. So, das kann schon vorkommen, das mache ich auch durchaus, wenn ich jetzt wirklich den Spieler vielleicht nicht unbedingt loswerden will oder gerne abgebe.
Ja, mir ist es zweimal passiert, dass ich Sachen gecountert habe, dann noch eine Kleinigkeit oder irgendwie einen MyGuy, den ich noch wollte, irgendwie drin habe. An dem ist es bestimmt am Ende nicht unbedingt gescheitert, aber am Ende ist genau das passiert, was Ralf gesagt hat. Der andere hat sich aus irgendwelchen anderen Gründen umentschieden und am Ende habe ich den Deal nicht bekommen. Und wie gesagt, zweimal ist es mir passiert, das wird mir nie wieder passieren. Es ist einfach scheißegal. Das, was man da noch rauspresst, das ist es nicht wert. Ja. Und daher der These würde ich mal ganz klar widersprechen.
Definitiv.
Und denken wir dran, heute kam in unserem Discord NoLTW, hat erzählt, dass er das schon, also für das schon Watson getradet hat. Das muss irgendwann letztes Jahr gewesen sein. Das ist eine Superflex Dynasty und er hat für das schon Watson straight up Miles Gaskin abgegeben. Ja, also ich meine, wenn du das Offer reinbekommst, dass du das schon Watson für Miles Gaskin bekommst und dann counterst du noch und sagst, nee, ich will auch noch einen 4-Runden-Pick drauf haben. Ja. Stell dir vor, dann scheitert es daran. Ja.
Und es ist halt auch immer, Trades müssen sich halt für beide Parteien immer gut anfühlen. Und wenn eine Partei dann dieses Gefühl bekommt, so, ja, der will jetzt immer mehr und der ist gierig und so, dann fühlt sich ein Trade auf einmal nicht mehr gut an und dann versanden solche Sachen einfach dann auch. Und wenn du selber dann halt einfach sagst, ich bin fein damit, das ist okay, dann weißt du genau, der andere war fein damit, sonst hätte er es dir nicht geschickt. Du nimmst es an und beide sind in dem Fall glücklich. So, und nicht einer ist so, oh Gott, jetzt will der noch mehr rauspressen. So, du bist schon genervt, so nach dem Motto.
Ja, und du weißt es ja auch, wenn die Leute dich, also ich sag mal gerade, beim nächsten Mal, wenn du vielleicht diesen Trade dann, also auch, es sind ja oft auch Neulinge oder sowas, die dann so sich, ich sag mal, auf gut Deutsch nochmal übers Ohr hauen lassen oder sowas und oder sich noch nicht so ganz sicher sind, passt das jetzt oder so. Ganz ehrlich, du willst ja mit dem auch langfristig in einer Liga spielen, willst gute Deals machen und dann versaust dir nicht, weil du ihn jetzt einmal übers Ohr gehauen und er dann in Zukunft nicht mehr mit dir traden will. Das ist halt auch der Punkt.
Ja. Nicht verscherzen mit einem Manager in der Liga. Das ist echt, das ist ein richtiger Pain, wenn das passiert. Dann hast du direkt mal für alle zukünftige Assets oder für alle deine Assets deinen Markt um 10% reduziert. Das ist nicht gut. Nächstes Thema. Jetzt haben wir noch zwei Thesen hier dazu, die würde ich relativ knapp abhandeln wollen. Sind auch jetzt nichts besonders Neues oder so, aber vielleicht sei kurz angesprochen. Die erste davon, Draft for Value, Trade for Need. Was hältst du davon, Phil?
Ja, kann man im Prinzip so unterstreichen. Es gibt immer so ein paar Geschichten, wo man vielleicht argumentieren kann, dass auch der Need eine Rolle beim Value spielen kann. Ne? Wenn zum Beispiel Quarterback in Superflex liegen, du weißt, niemand tradet den Quarterback und jetzt hast du vielleicht den Quarterback, der ein Tier drunter ist, dann nimmst du den vielleicht auch mal ein bisschen höher. Das kann schon sein, aber hat ja auch einen gewissen Value-Hintergrund.
Genau, eben.
So, ne? Also das geht so ein bisschen fliegen, aber eigentlich ja.
Ja, ich bin da ganz dabei. Also der Einzige, was ich noch ergänzen würde, wäre jetzt dieses Trade for Value ist halt dann in Draft, finde ich, ist Trade for Value ein legitimes Mittel. Einfach als Hybrid von den beiden. Ansonsten finde ich, ist das, also kann man damit ganz klar mitgehen.
Ja. Ja, es geht ja vor allem darum, wie schaffe ich es, also Needs zu decken. Und da eigentlich ist es ja die Hauptaussage, Reach nicht im Draft für den Running Back oder so, nur weil der halt jetzt quasi, weil du jetzt keinen Running Back hast. Die Position kannst du auch anders besetzen. Und die zweite These, die wir hier noch haben, stell niemals zwei Spieler aus derselben Offense auf.
Ja gut, Ralf. Niemals ist da einfach so ein hartes Wort. Also du erlebst es ja oft genug, dass du zwei Spieler aus einer Offense hast, die einfach trotzdem explodieren. Aaron Jones, Devontae Adams war so ein Beispiel. Letztes Jahr auch Elijah Mitchell, Deebo Samuel hat super funktioniert. Ich würde das halt einfach, also ich würde das nicht pauschalisieren. So, das ist halt, es kann sein, dass es in gewissen Teams dann einfach keinen Sinn macht, wenn sie nicht gut sind, weil dann wirst du halt nicht zwei hochproduktive haben, aber selbst in starken Teams kannst du das halt definitiv machen.
Also ich stelle auch ganz easy 3-Skill-Position-Player in Joe Mixon, T. Higgins und Ja'Marr Chase auf, wenn ich die gerade in meinem Team habe.
Und Joe Burrow.
Auch noch, ja. Also ich weiß, es sind ja hier jetzt zwei Spieler, aber ich denke mal, dass es hier um Skill-Player dann quasi geht. Ja, also ist ja Quatsch. Also ich glaube, aus der Zeit sind wir dann auch raus, aus gerade hochproduktiven Offenses. Hill, Kelsey, das war ja immer ein Traum, die aufstellen zu können.
Ja, ich glaube wirklich, was man sagen kann, wenn ich die Wahl habe und zum Beispiel jetzt wählen muss, also ich habe Darren Waller als Tight End und dann wählen muss, ob ich Stephon Diggs oder Devonta Adams aufstelle, also das ist jetzt natürlich ein ganz,
klar.
Ne, ist natürlich ganz hergeholtes Spektakel, ne, dass man nicht beide aufstellt, aber also wenn ich würde ich eher zu Diggs tendieren, weil es für mich einfach pari ist, aber dann ist es natürlich auch wieder ein Match abhängig und so. Also in dem Moment, wenn es wirklich so darauf ankommt, aber grundsätzlich gebe ich euch natürlich völlig recht.
Ja, aber dann liegt es für mich weniger daran, dass die jetzt nicht beide liefern könnten, sondern eher, dass du, wenn du Pech hast und das Team spielt halt schlecht und macht halt wenig Punkte, bist du halt auf zwei Positionen verloren. Also es geht jetzt gar nicht darum, dass der eine dem anderen etwas wegnimmt, sondern du machst dich halt dann auf zwei Positionen von einem Team abhängig und deswegen ist es ja so lohnenswert, wenn du halt zwei Skill-Position-Player hast von einem richtig guten Team, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Week-to-Week liefern, ist einfach gegeben.
Ja, und das, genau, und das Ceiling ist höher, ne? Also es ist unwahrscheinlich, dass zwei Spieler aus der gleichen Offense drei Touchdowns fangen. Also es ist unwahrscheinlich her, dass Waller und Adams in einem Spiel praktisch zusammen 6 Touchdowns fangen, als dass Waller 3 und Diggs 3 fängt.
Ja.
Weil, also die Chance wird einfach minimiert. Natürlich, klar, wenn man jetzt wieder in diesem Beispiel sagt, okay, die Raiders spielen jetzt gegen die Jaguars und die Bills spielen jetzt gegen die Patriots, so, dann kann man wieder argumentieren, boah, ne, machen die wie viele Punkte? Das ist dann sicherlich wieder, das ist wirklich detaillierte Geschichte, detaillierte Recherche dann mit Over-Unders und so weiter.
Ja, ich würde halt nur generell dagegen halten, es ist ja nicht grundlos so, dass du in DFS, also in diesen DFS-Turnieren extra stackst. Also, dass du ja extra sogar sagst, okay, ich will den Burrow Chase Higgins Stack und nehme noch den Wide Receiver dazu, der im gegnerischen Team spielt, weil ich hoffe, dass ein Shootout wird.
Ja.
Ja, gut.
Das ist ja schon eine legitime Strategie da auch.
Ja. Aber das ist dann wieder Matchup geschuldet.
Ja, man sucht sich das High-Scoring-Matchup und so, ist schon klar. Ja. Aber auch da ist es ja nicht so, dass man nur einen Wide Receiver aus dem Team aufstellt. Sondern auch da wird er sogar im Prinzip genutzt, zu sagen, okay, wenn das ein Shootout wird, dann wird auf jeden Fall einer, also die werden scoren, die beiden Jungs. Wie aufgeteilt, weiß ich jetzt nicht genau. Und vielleicht auch einer jetzt nicht eine Top-5-Performance an dem Wochenende, aber trotzdem noch eine Top-12. Also es ist so. Ich finde auch generell, dass das quasi jetzt halt, aus der Theorie raus kein höheres, also niedrigeres Ceiling haben muss oder haben kann oder haben sollte, das finde ich, würde ich gar nicht mal unterschreiben.
Aber ich glaube, dass dann auch wieder bei, wenn wir jetzt in die DFS-Richtung gehen, natürlich davon abhängig, was die Kosten. Also, was die
Kosten. Ja, das
zusammen, also, das hat dann wieder auch Matchup, ist wie gesagt Matchup abhängig. Ich sag nur, im Vakuum willst du, also wahrscheinlich eher die zwei Top-Receiver des von verschiedenen Teams haben, als den einen von dem einen und dem anderen. So.
Gut, also sagen wir mal so, es geht ja wahrscheinlich meistens sowieso nicht um diese Spieler, sondern stelle ich Jameson Crowder oder Tyler Boyd auf in dem Beispiel.
Ja.
Und dann nehme ich halt vielleicht Jameson Crowder lieber als Tyler Boyd, wenn ich schon Chase aufgestellt habe. So, theoretisch.
Also, ja, theoretisch.
Genau. Ja, und dann kann man das so vielleicht machen. Aber im Prinzip, jetzt haben wir sehr lange über dieses Thema gesprochen, ich wollte es ja nur kurz sagen, die These, stell niemals zwei Spieler aus derselben Offense auf, ist Schwachsinn. Das ist nicht mehr, das passt nicht mehr in die heutige NFL auf jeden Fall. Dafür wird zu viel gescored. Gut, so. Dann kommen wir zu den Quarterback-Thesen, die wir haben. Dazu wurde heiß diskutiert. Das war, glaube ich, letzte Woche Donnerstagabend. Ist eine große Diskussion losgegangen in unserem Discord. Da kam zum Beispiel die These, Quarterbacks sind nie wieder so, Top-Quarterbacks zumindest, sind nie wieder so günstig wie im Startup. Daran anschließend jetzt hier die These, ohne einen Quarterback 1 in Superflex, kann man in Superflex nicht gewinnen. Ja, also ich sage jetzt mal ein Quarterback 1, definiert als Top 12 Quarterback nach Points per Game in unserem, ja, sage ich mal, 6-Point-Passing-Touchdown-Scoring. Phil, kann man mit dem gewinnen, also kann man ohne den gewinnen oder nicht?
Ja, wenn das restliche Team stark genug ist. Also, das ist ja immer eine Sache. Also, am Ende des Tages musst du mit deinem Lineup mehr Punkte scoren als der Gegner. Ob du das mit einem Quarterback tust oder mit deinen Quarterbacks tust oder ob du das mit deinen anderen Spielern tust, ist letztlich egal. Das Roster muss halt so aufgebaut sein, dass es genug Punkte scored. Ne? Das ist einfach das, was wichtig ist. Und deshalb, klar, kannst du es. Natürlich ist immer besser ein gut scorenden Quarterback zu haben, bei der dir natürlich auch einen gewissen Floor mit an den Tag legt.
Ja, stimmt, kann man nur so unterschreiben. Also es gibt ja halt diese Sicherheit oder wahrscheinlich gerade im Long Term gewinnst du damit wahrscheinlich häufiger oder sicherer, weil du einfach den höheren Floor hast. Aber mein Floor hat ja auch schon gesagt, so ich meine letztendlich gibt dir vielleicht ein anderer Quarterback, der außerhalb der Top 12 liegt, nicht den gleichen Floor, aber so dann kommst du mit dem in die Playoffs und dann hat er drei starke Spiele und dann gewinnst du die Liga trotzdem. So, das ist halt dann in den Playoffs sind es halt kleinere Dinge, wo du dann einfach sagen musst, dann spielt ein bisschen Glück auch mit rein. Ein Top-12-Quarterback bringt dir mehr Sicherheit, aber du kannst es auch mit einem anderen gewinnen. So, sonst würden ja alle nur noch danach jagen. So.
Ja, ich habe jetzt gerade mal geschaut, Quarterbacks 16 und 18 nach Points per Game. Gut, da waren ein paar hier oben drüber, die wenig Spiele gemacht haben, aber waren letztes Jahr Carson Wentz und Ryan Tannehill. Das sind jetzt ja keine Worldbeater oder die sind jetzt auch nicht super teuer im Value. Die haben in diesem genannten Scoring letztes Jahr 17,7 und 17,8 Punkte gemacht. Quarterback 12 letztes Jahr war nee, war Kirk Cousins, der hat 22,1 Punkte gemacht. Das heißt, wir sehen hier eine Differenz von guten 4 Punkten pro Spiel. Jetzt sage ich mal so, die 4 Punkte pro Spiel, die sind natürlich schon ein ordentlicher Vorteil, den du hast. Das braucht man auch nicht wegdiskutieren. Das ist schon ordentlich. Also musst du mal finden, irgendwie den Value-Unterschied oder Production-Unterschied bei Wide Receivern oder Running Backs. Aber trotzdem, wenn ich dafür, also wenn ich jetzt halt auf Kirk Cousins verzichte oder dann eben nicht Kirk Cousins und Russell Wilson habe zum Beispiel und stattdessen Ryan Tannehill und Carson Wentz und der andere muss aber dann dafür auf Wide Receiver, weiß ich nicht, irgend so einen Wide Receiver, weiß ich nicht, 60 nach Punkten pro Spiel aufstellen und ich habe halt dann noch einen zusätzlichen Wide Receiver 1 dafür als Value. Dann habe ich die Production halt auch schon wieder irgendwo ausgeglichen. Das heißt, es kommt einfach auf mehr an als nur diese stumpfe Aussage. Und worauf wir ja eben in der Vergangenheit schon mal hingewiesen haben, man kann in Superflex, wenn der Markt halt so brutal ist, dass du einfach, also du schaffst es einfach nicht, so einen Top-Quarterback zu bekommen, dann stellst du dir halt so diesen Quarterback-Room aus der Hölle zusammen, aus Jameis Winston, Ryan Tannehill, Carson Wentz,
Davis
ach,
Mills.
ja, Davis Mills, genau, also keine Ahnung, so diese ganzen Graupen halt quasi, wo du sagst, okay, die haben aber trotzdem so ein bisschen Upside und die machen schon ihre Punkte Woche für Woche und dann habe ich 4 Quarterbacks oder so aus der Range und kann halt dann nach Matchup streamen und je nachdem, wer halt dann gerade gegen die Jaguars oder Texans spielt, der wird halt dann aufgestellt und dann kannst du schon auch überleben. Also man darf es nicht zu absolut sehen und wenn einfach eine Liga so krass ist auf Quarterbacks und keiner irgendwas abgibt, dann kann man halt auch mal eine andere Strategie fahren und trotzdem zum Sieg kommen. Gut, dann gibt es jetzt noch 2 Thesen, die gehen eigentlich Hand in Hand hier. Nee, also eigentlich sind ja sogar fast 3 Thesen, die man hier zusammenfassen kann. Die erste, die Superflex-Position muss nicht immer mit einem Quarterback besetzt werden. Im Notfall tut es auch ein guter Spieler. Lass uns die vielleicht zuerst nehmen, weil ich glaube, hier gibt es einen großen Unterschied. Oder ich glaube, dass ganz viel aus der Wert der Superflex-Position so aus Redraft-Ligen kommt. Redraft-Teams sehen halt auch ganz anders aus als Dynasty-Teams. Und daher, wie seht ihr denn das? Sag ich mal, wenn ihr euren ersten Flex-Bankspieler anschaut und den, weiß ich nicht, zweiten Quarterback, wenn der mal auf Bye-Week ist und also sag ich mal einen potenziellen dritten Quarterback, der reinrutschen würde, wie groß ist der Production-Unterschied eigentlich? Jetzt haben wir Davis Mills schon mehrfach als so Quarterback 3 als Season-Long Starter angeschaut. Was bringt er dir mehr als deine erste Wechseloption?
Boah, Ich glaube gar nicht mal so viel mehr. Also das ist halt immer dieses Ding, ein zweiter Quarterback auf der Flex-Position, also auf dieser Superflex-Position, gibt dir halt im besten Fall, auch wenn die ein bisschen besser sind, immer einen gewissen Floor oder auch ein höheres Ceiling. Wenn zum Beispiel Davis Mills hat ja letztes Jahr auch einfach so Spiele, wo der komplett gepunktet hat. Mhm. Wenn du da aber sicher einen Top-Wide-Receiver, also noch einen Wide-Receiver stehen hast, der dir, sag mal, noch im Wide-Receiver 30-Bereich oder sowas liegt, dann würde ich mal fast sagen, du kriegst einen Floor, der ähnlich ist. Das Quarterback hat halt die leichtere Explosionsfähigkeit, weil sie für mich tatsächlich in Fantasy auch leichter zu Punkten kommen, muss man einfach sagen, auch gerade wenn sie dann einfach leichtere Matchups haben, auch wenn sie jetzt nicht wirklich so gut sind. Aber ich finde, es ist kein absoluter Need. Also ich würde jetzt nicht zwangsweise sagen, okay, ich drafte jetzt hier Quarterback X wie oder Davis Mills und verzichte jetzt dann irgendwie auf einen Wide Receiver 25, 26, so, keine Ahnung. Wenn der mir noch eine Long-Term-Option gibt, würde ich immer dafür gehen. Hm.
Phil, wie fühlst du dich da so, wenn auf der Superflex-Position eben dieser Wide Receiver 25 steht?
Ja, sollte über eine Saison gesehen sicherlich nicht unbedingt das Ziel sein, aber bevor ich dann Sam Darnold starte oder sowas, kann man es auf jeden Fall auch mal eine Woche überleben.
Ja, ich denke, das leitet eigentlich jetzt auch perfekt über zu den anderen zwei Thesen, die wir hier haben. Der eine Ansatz, in Superflex-Ligen braucht man mindestens drei Starting-Quarterbacks, gegenüber der Quarterback 3 in einem Roster ist überbewertet. Und jetzt habt ihr zu der anderen was gesagt, ich würde hier jetzt ein bisschen kurz überleiten. Ich bin mittlerweile einfach voll auf dem Train, so dass der dritte Quarterback überbewertet ist. Wenn man da einen Top-Quarterback noch sitzen hat, also du hast, weiß ich nicht, eben schon Josh Allen und Lamar Jackson, das sind deine zwei Starter, die hast du dir aufgebaut. Und dann hast du als dritten Quarterback, weiß ich nicht, Tom Brady, Aaron Rodgers, Russell Wilson, whatever, irgendwie so jemanden, dann würde ich halt immer versuchen, den abzugeben und brauche auch im Trade zurück keinen Davis Mills oder also einen von diesen ganzen Startern. Das ist mir einfach egal, weil ich sage, der wird nie spielen bei mir. Also wenn dann halt die zwei Wochen, wo die anderen auf Bye-Week sind. Aber im Prinzip, wenn Josh Allen oder Lamar Jackson sich verletzen, dann rettet mich Davis Mills auf keinen Fall. Dann macht er die Production nicht wett. Und auf der anderen Seite kann ich vielleicht halt den Quarterback in der Superflex-Liga abgeben und dafür auf anderen Positionen krassen Value bekommen. Von dem her, warum soll ich mich da so einschränken in dem Trade-Paket? Würde ich persönlich nicht tun. Und daher bin ich da mittlerweile so, ich versuche mir vorzustellen, wie oft steht denn der Spieler überhaupt im Lineup und dann so ein bisschen, wie hoch ist der Wert für mein Team am Ende. Meine Meinung dazu, Ralf, wie siehst du's?
Finde ich halt auch. Also gerade das, was du halt erwähnt hattest, ist halt dieses, du hast drei Quarterbacks und du hast halt theoretisch, wenn du gerade so, sag mal, wirklich Lamar Jackson oder Josh Allen noch hast, dann hast du ansonsten Dead Value auf der Bank. Also du hast Dead Value, das einfach, was du ja wirklich auch in richtig gutes Value umwandeln könntest, hast du einfach da sitzen, du weißt, das spielt wahrscheinlich meistens nicht außerhalb der Bye-Week. So, da kannst du es für bestimmte Matchups umstellen, aber keine Ahnung, sind dann 5 bis 10 Punkte mehr dann einfach so ein straighten Dead Value einfach wert? Ich denke nicht. Und dann bin ich eher dafür, dann zu sagen, okay, verwandel das in Wert und guck irgendwie, wo du noch Baustellen hast und dann mach aus deinem Starter-Team einfach ein Contender-Team.
Ja, stell dir mal vor, in der Woche gewinnst du dann sowieso mit 30 Punkten Abstand oder verlierst mit 30. So, wo du sagst, der Scheiß drauf, es wäre eh völlig egal gewesen. Aber ja, das ist halt das, warum diese Punkte pro Spiel, die bringen dir ja auch in der Woche vielleicht an sich nichts. Ne? Mhm. Ja, genau. Phil?
Ja, wenn du gute Quarterbacks hast, dann nicht. Wenn du keinen guten Quarterback hast, weil es können wahrscheinlich immer nur irgendwie 3, 4 ja. Teams so eine Situation überhaupt haben in der Liga. Der Rest sollte dann vielleicht sogar eher 4 haben. Wenn ich nur Scheiße habe, dann will ich lieber 4 haben, wie wir es vorhin ja auch gesagt haben. Ja. Also man muss das sagen, so nicht jedes Team braucht immer 3 Quarterbacks.
Ja, manches braucht 4.
Genau.
Genau, okay. Gut, ja, das war's mit den Quarterback-Thesen. Wir kommen zu den Running Backs. Und hier jetzt hat die erste These, also Zero, Late oder Anchor Running Back funktioniert oder funktioniert nicht. Dazu kurz erklärt, was ist das? Im Prinzip, du hast maximal einen richtig guten Quarterback, das ist der Anchor Quarterback. Ich glaube, mittlerweile weiter verbreitet der Hero Running Back. weil sich so schön auf Zero RB reimt. Also du hast einen richtig guten und den ganzen Rest eigentlich halt so ein bisschen wirklich die Filler oder halt Late Rounder in Dynasty Drafts. Das heißt eben, was für Spieler haben wir da, die spät gepickt werden, aber relativ wenig Wert haben. Kareem Hunt zum Beispiel oder Miles Sanders, ja. Damien Harris, solche Kollegen hier irgendwie. So, dass du so deinen Running Back Room irgendwie aufbaust. Phil, wie stehst du denn hier zu der ja, Taktik?
Ja, ich glaube schon, dass es funktionieren kann. Also gerade die Taktik, die ich ja immer wieder auch in den letzten Wochen mal angepriesen habe, eben hoch zu traden und dann zwei Picks in den Top 3 zu haben. Natürlich einfach, wenn du schon einen in den Top 3 eh schon zugelost bekommst, ist es einfacher, da hochzukommen. Und dann zu sagen, okay, ich hole mir erstmal baue mein Team über diese beiden Top-Quarterbacks auf und drafte dann vielleicht sogar in den Mid-Rounds eher Tight End Receiver und ich sag mal, scheiß im ersten Jahr einfach auf Running Back. Sammel dafür aber vielleicht zum Beispiel noch ein paar Picks ein, um die dann im zweiten Jahr zu holen. Warum nicht? Und ich glaube auch, dass man das machen kann, gerade in Dynasty, wenn wir da von dem Draft ausgehen, es ist ja nicht so, dass du in den späteren oder Mid-Rounds keine Production auf Running Back mehr bekommst. Also du kannst ja durchaus in Runde 5, 6 oder sowas, wenn du da deinen ersten Running Back nimmst, kannst du ja durchaus noch einen Derrick Henry oder solche Konsorten bekommen und darüber dein Team aufbauen. Oder auch Fournette, Connor und die Jungs. Von daher glaube ich schon, dass das auf jeden Fall eine Taktik ist, die gut funktionieren kann, wenn du nicht so viel Kapital in Running Back erstmal steckst.
Ich denke auch. Also gerade mit Superflex finde ich dann das Quarterback sowieso nochmal, dass es einfach sowieso einen höheren Value hat. Und dann, sag mal, es ist ja dann Rookie Drafts, auch das ist ja das, was Leute da mal ein bisschen gucken müssen. Es ist einfacher, an einen Running Back zu kommen in der Superflex, wenn, sag mal, so wie letztes Jahr, wenn vier Top Quarterbacks kommen in der Superflex so, dann kommst du einfach schnell auch in eine Range, wo du sagen kannst, okay, du kannst selbst einen Rookie Draft mit einem, deine Saison lief jetzt nicht mega, du hast einen Mid-First so, und kommst halt auch an den Running Back ran. Also es ist ja nicht, dass das dann halt quasi aus der Welt ist. Und es gibt halt einfach unfassbar wenig wirklich von diesen richtigen Anchor Running Backs. Und stattdessen kannst du aber dann auch einfach sagen, okay, ich opfer das und ziehe halt dann in diesen Mid-Rounds die Leonard Fournette, die James Conner, Damien Harris, so, wo du sagst, okay, das ist halt keine Long-Term-Lösung, aber du säufst damit halt auch nicht komplett ab. Und von daher, so in der Redraft, finde ich, ist das sogar noch ein viel legitimeres Mittel mittlerweile. Aber so selbst in Dynasty, so das zu sagen, okay, ich baue das halt auf und dadurch, dass Running Backs ja auch einfach in der Long-Term-Lösung immer kürzer werden, beziehungsweise auch einfach nicht dauerhaft so eine Workhorses sind, finde ich, ist das ein legitimeres Mittel zu sagen, okay, gerade bei Quarterbacks, so ich opfer das, wo ich bei Quarterback weiß, ich bin auf Jahre safe damit und dann gehe ich Running Back halt irgendwie später an und nehme so lange die Filler. So, und gerade das Alter, wie auch bei Derrick Henry, zieht ja nun mittlerweile auch schon, dass der langsam runterfällt.
Ja, besonders, ich finde auch, in dieser Range, wenn du gerade in den ersten Runden keinen von diesen jungen, guten Running Back bekommst und dann in dieser Range zweite, dritte, vielleicht vierte Runde einen draften willst oder musst, da bekommst du eigentlich immer keinen guten Value. Da bekommst du immer so diese Alvin Kamaras und so dieser Welt, die eigentlich schon noch produzieren können für einen, vielleicht zwei Jahre. Aber das ist immer irgendwie, also es ist kein Pick, den man unbedingt machen will. Alvin Kamara in der dritten Runde, oder? Also,
ja. Was ich dabei noch interessant finde, jetzt habt ihr habt vor allem das jetzt mit den Quarterbacks verglichen. Ich würde dazu auch nochmal die Wide Receiver ganz gern einwerfen, weil damit ja auch einhergeht, dass du dein Team dann nicht nur über diese zwei Top Quarterbacks aufbaust, sondern natürlich schon auch in den anderen Runden viele Wide Receiver draftest und dann, oder für mich schwingt es zumindest mit, dass du halt sehr Wide Receiver heavy gehst. Und ich habe gerade mal jetzt auch noch reingeguckt, die Points per Game PPR-Leaders in den jeweiligen Positionen, wenn man das vergleicht, war der Wide Receiver 1, Cooper Kupp letztes Jahr stärker als eben Jonathan Taylor. Und so, also kannst du das so runtergehen und du kannst immer die Position vergleichen und eigentlich immer ist der Wide Receiver mittlerweile im PPR-Scoring sogar schon nach Points per Game besser als der vergleichbare Running Back an der jeweiligen Position. Mag jetzt an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal einen minimalen Ausreißer geben, aber man sieht, der Wide Receiver 16 ist super ähnlich zum Running Back 16. Und dann irgendwann geht's auf Running Back natürlich sehr schnell nach unten. Das heißt, warum soll ich für einen Running Back, sagen wir 15, 16, in einem Draft reachen oder halt value-wise, sage ich mal, reachen, wo ich weiß, der verliert seinen Value schneller, gleichzeitig produziert er aber gar nicht besser als der vergleichbare Wide Receiver, den ich entweder an der gleichen Stelle bekomme, aber der länger Wert hat, oder den ich sogar später bekomme. Und das kommt halt auch noch mit rein, dass sich die NFL dahingehend einfach auch verändert hat und abgesehen von diesen wirklich, irgendwo so Fantasy-Breaking Running Backs, die ein CMC sein kann, Najee Harris sein kann, so weiter, so diese Spieler, wenn du die mal rausnimmst, dann gibt's einfach wenig Gründe für mich, da in diese Position so massiv rein zu investieren mittlerweile. Also außer, wie gesagt, 1 bis 2 gute Running Backs habe ich super gern am Roster. Gar keine Frage. Auch gern noch einen dritten, wenn ich wirklich viel Value im Team habe. Aber was wir vorhin schon gesprochen haben, das Vollladen von Starting Running Backs, die in der Top 24 irgendwie sind, Production-wise oder Dynasty-Value-wise, davon würde ich echt mittlerweile abraten.
Mhm. Ja, weil der Drop-off einfach zu groß wird.
Ja.
Kommt doch immer drauf an, welche, ne?
Also, ja, genau.
Wenn mir einer sagt, okay, du kannst die Top 5 haben, die nehme ich trotzdem gerne.
Ja, ist schon im klar, ersten Moment. Aber, ne? Ja. Die wirst du nicht angeboten bekommen für Jacoby Myers und David Bell.
Wahrscheinlich nicht. Also, ja.
Kommt ja immer mit Kosten einher. Also Phil macht die Strategie 2 Top Quarterbacks plus 5 Top Running Backs. Ja. Ihr müsst einfach so richtig im Startup draften. Das ist gar kein Problem. Das ist easy.
Genau. Immer hoch und runter traden. So lange bis du 5 First Round Picks hast.
Richtig. Okay, gut. Dann eine These, die habe ich noch reingebracht und die schließt eigentlich fast ein bisschen dazu an. Oder das ist auch der Grund, warum ich eben weggehen ein bisschen mehr von Running Backs. Die Value Cliff, die kommt bei den Running Backs einfach immer früher. Und das kommt natürlich auch im letzten Jahr daher, wir haben es gesehen, Saquon Barkley, wir haben gesehen Christian McCaffrey, eigentlich sogar noch wirklich die jungen, in Anführungsstrichen, Running Backs. Und das, glaube ich, beeinflusst schon auch stark den Wert von einem Alvin Kamara, von einem Austin Eckler, von einem Joe Mixon, wenn wir jetzt so also in der Offseason sind. Wie seht ihr das denn? Und ich glaube, Ralf startet hier. Meine These wäre, die Premium Running Backs müssen mittlerweile einfach wirklich frühzeitig verkauft werden. Und mit frühzeitig meine ich, der ist jetzt so 24, 25, hat eben eine gute Saison hinter sich. Ich sag Servus und nehme nochmal den maximalen Value mit, den ich an dem Punkt kriege.
Ja, also es ist immer dieses Ding, man muss das immer ein bisschen gucken, auch was ist die, wie injury prone sind die Spieler, sage ich jetzt in dem Fall halt auch mal. Also das ist halt immer dieses, du bist halt so in der Komfortsituation, dass ich gerade bei 25 noch sage, okay, notfalls spielt er auch noch für mich noch ein Jahr, wenn ich ein Value kriege, also ich lote das in dem Fall aus, wenn ich aber ein Value kriege, dann würde ich das mitnehmen. Wenn du jetzt so Fälle hast wie einen Sieg oder auch einen Aaron Jones, ich bin bei Aaron Jones, dass ich glaube, das wird eine Monster-Saison von ihm, aber der Value wird halt nicht lange bleiben. Also das ist nicht auf Jahre, und wenn dir dann einer ein gutes Angebot halt gibt, dann nimm das halt mit, weil das kannst du halt dann einfach, also du nimmst es halt am Peak mit oder nimmst es ab, bevor der Value dann wirklich weit nach unten geht, und damit bin ich dann fein. Und dann kann ich sagen, okay, das passt. Einfach weil, wie gesagt, das ist auf Wide Receiver ähnlich und auf Running Back noch viel krasser. Es kommt so viel Talent immer wieder nach, wo ich dann sage, so, du musst mit dem Value halt arbeiten. Und wenn der jetzt gerade in dem Fall am Peak ist und du bekommst ein gutes Angebot, dann nimm das in dem Fall mit.
Phil?
Nee. ich würde nicht unbedingt immer verkaufen. Also kommt sicherlich immer natürlich auf ein Angebot an. Wenn mir irgendjemand für irgendeinen Running Back 3 gute First-Round-Picks bezahlt, ja, mein Gott, ne, brauchen wir nicht drüber reden. Aber es ist einfach so, im Moment, es gibt wirklich aus meiner Sicht gar nicht so viele gute Workhorse-Backs. Und wenn ich den habe, die natürlich zum Team passen, wenn ich in Rebuild gehe, natürlich verkaufe ich den Running Back. Ist auch zu einem guten Preis immer, ne, klar. Aber wenn ich ein Win-Now-Team habe, dann kann es auch durchaus sein, dass ich Spieler halte und dann auch diesen Wertverlust in Kauf nehme, dafür, dass ich die Production dann noch ein paar Jahre länger habe.
Mhm.
Das hätte ich nicht.
Ja.
Oh, sorry.
Ja, also ich wollte jetzt nur das Beispiel mal nehmen. Jetzt nehmen wir an, Jonathan Taylor reproduziert einfach wirklich exakt seine Saison von 21 jetzt in 22. Der ist nächstes Jahr dann 24 Jahre, bevor die Saison anfängt. Das wäre ja der Punkt, an dem es weh tut, weil er dann, sage ich mal, immer noch wahrscheinlich Dynasty Running Back 1 ist. Das ist der Punkt, da willst du ihn nicht verkaufen, aber solltest du? Das ist die Frage.
Ja, kommt das Angebot an und kommt auf mein Team an. Ja. Mhm. Also, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt einen Contender und der ist top aufgestellt und ich kann bestimmt noch 2 Jahre damit contenden, wenn ich Taylor behalte, dann behalte ich ihn. Warum soll ich ihn dann abgeben? Also, auch da bringt mir bringt ja nun nichts, ich kriege diese Production ja nicht wieder.
Ja, vielleicht kriegst du Jamar Chase dafür. 1:1.
Gut, das ist ja auch ein Trade, über den man auf jeden Fall dann nachdenken kann. Das ist ja auch ein gutes Angebot. Das hat sich gesagt, du kriegst
ja. Ja, klar, es ist halt weniger, es ist halt so ein bisschen weniger Sicherheit, weil es ein Wide Receiver ist und ja, gut, der Wide Receiver 1 aus dem letzten Jahr, was der wieder im nächsten Jahr und so weiter. Wir kennen das ganze Ding ja.
Ob Chase natürlich so weniger Sicherheit ist, kann man sich sicherlich drüber
streiten. Production-wise?
Ja, gut. Ne? Nein. Ja, aber also das wäre ja natürlich ein Angebot, wo man auf jeden Fall dann bei einem 24-jährigen Running Back drüber nachdenken muss. Oder wenn dir einer auf einmal mit Justin Herbert oder sowas um die Ecke kommt.
Ja, klar. Okay, gut, den mache ich ja jetzt
das
schon.
Das sind natürlich die Angebote. Genau, das wollte ich damit sagen. Aber ob ich dann sage, okay, ich verkaufe ihn jetzt für für einen Late 23 und einen Mid 24 und einen Second Rounder. Okay. Ja. So, ja. Das Paket, da würde ich jetzt nicht jubelnd Ja schreiben.
Ja, ja.
Auch wenn es in dem Sinne vielleicht ein fairer Value ist, aber dann sage ich, nö, dann behalte ich lieber den Running Back. Ja.
Also, das ist halt diese Comfortzone, ne? Die, wo ich sagte, du kannst halt entscheiden, hältst du ihn oder gibst du ihn ab und dann kannst du es halt ausloten.
Mhm. Ja. Ja, spannend auf jeden Fall. Also ich bin da einfach mal sehr interessiert an der Zukunft, wie es da weitergeht mit der Running Back Position.
Für mich, das will ich noch kurz, um das abzuschließen, man darf halt nicht die Scheuklappen, also es gibt nicht immer die Schablonen, die man ansetzen kann und immer sagen kann, so mache ich es auf jeden Fall immer, weil das ist immer auch situationsbedingt. Natürlich kann man so, ich sag mal, seine präferierte Vorgehensweise haben, da gebe ich ja auch jedem recht, dass es machen kann, aber ich würde niemals einen Contender auseinanderreißen, wenn es keinen Sinn ergibt.
Ja, völlig verständlich. Das wäre ja auch wirklich bescheuert. Gebe ich dir recht. Trotzdem, Frage ein bisschen hier daran anschließend, Running Back Position, wie verändert sie sich? Phil, welche Running Backs sollte man generell im Roster haben?
Na, entweder die jungen Wilden.
Breece Hall offensichtlich.
Breece Hall, auch einen Javonte Williams, auch einen Najee Harris, auch wenn er auf dem Papier erstmal nicht mehr so jung ist, aber der ist noch jung in der NFL. Vielleicht auch DeAndre Swift, solche Jungs, die wirklich was wert sind, die liefern können, die wirklich produzieren können und entweder die wirklich so, ich sag mal, Top 8 Running Back sein können oder eben nennen sie mal diese Oldie but Goldie, ne, so James Conner und so weiter, die im Prinzip sehr günstig sind dafür, was sie produzieren. Ne, das ist auch Aaron Jones, Ralf, du hast es ja gerade eben gesagt, der wirklich von einer guten Saison steht. Ich glaube, den kannst du teilweise echt ganz günstig bekommen. Und wenn du den günstig einkaufen kannst, ist das für mich ein absoluter Buy. Also wenn ich für den irgendwie für einen Second kaufen kann oder sowas, ich glaube, das ist teilweise schon möglich. Oder Second und ein Third meinetwegen. Und ich bin Contender und ich muss irgendwie meinen dritten Running Back Spot besetzen, dann kaufe ich den auf jeden Fall. Solche Jungs, die eben wirklich günstig sind, wo du nicht viel Kapital einsetzen musst, die dir aber dann eine sehr gute Saison liefern können.
Antonio Gibson für Aaron Jones straight up wird sicher auch sehr oft funktionieren zum Beispiel.
Da kriegst du sogar noch was drauf, auf Aaron Jones.
Das wäre krass.
Ja, definitiv.
Also ich glaube, du kannst Gibson verkaufen für Aaron Jones und einen 23 Second. Bin ich mir ziemlich sicher.
Okay, krass. Ja, gut. Möglich ist es. Ralf, generell, welche Running Backs targetest du im Besonderen in deinen Teams?
Also wenn ich es kann, wenn es halt Draft-wise das hergibt, dann will ich halt immer die Workhorses haben. Also da geht es tatsächlich in dem Fall darum, entweder du kriegst early halt diese ganz krassen Free-Down-Rollen so mit Jonathan Taylor, mit Najee Harris. Auch CMC finde ich nach wie vor noch irgendwie, weil wenn seine Ankle-Injuries halt nicht da sind, dann ist er halt einfach Top 2 Running Back. Und wenn das aber, das ist halt immer dieses Ding, wo du dann auch im Draft dran bist. Wenn du halt spät dran bist, so, dann bist du halt leider ausgeliefert. Mal mit Teilen. Oder wenn halt jetzt Quarterbacks gehen, dann hast du nur vielleicht noch eine Chance, aber hast du halt keinen mehr, dann musst du halt dich halt umsehen. Und dann bin ich tatsächlich ganz bei Phil, dass ich sage, dann will ich halt die, wo ich weiß, die haben vielleicht noch ein, zwei goldene Jahre, so, dann rette ich mich damit drüber. Aber ich forciere jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt dann, ich bin jetzt zum Beispiel bei, ich mag auch Josh Jacobs, aber ich muss das jetzt, also ich muss den nicht overdraften. So, dann sage ich lieber, okay, dann hole ich mir den sicheren Floor irgendwie auf einem Wide Receiver und gehe dann eher in die Richtung und spiele dann nicht noch den anderen, die sowieso schon die Top-Running Backs genommen haben, in die Hände, indem ich dann auch noch die Top-Wide Receiver nicht vom Board ziehe.
Ja. Also, was ich vielleicht auch noch generell dazu, vielleicht auch mal so zu beantworten, welche will ich nicht haben, halt einfach diese Running Backs, die in dieser sogenannten Dead Zone vor allem darum hängen. Also Nick Chubb zum Beispiel, der halt einfach nur ein sehr begrenztes Upside hat aus meiner Sicht, weil er halt keine Bälle fängt. Wir spielen PPR-Ligen, selbst wenn ihr nur Half-PPR-Ligen spielt. Running Backs, die keine Bälle fangen, haben viel, viel weniger Chance, wirkliche League-Winner zu sein. Und der kommt mit einem wirklich sehr, sehr hohen, also der hat einfach krasse Kosten immer noch. Und das ist halt viel Name-Value. Und so Name-Value halt, den umschiffe ich schon ganz gern. Dann hört lieber hier Phil zu, der auch zum Beispiel dann James Conner reinwirft. Und ja, wie überrascht wären wir, wenn James Conner jetzt Nick Chubb wieder outproduced?
Gar nicht.
Eben. Gar nicht. Genau. Das, ja, okay, jetzt haben wir hier noch eine These. Okay, die geht ein bisschen in Richtung Trends, ja. Gute, junge Workhorse-Runningbacks werden immer seltener, deshalb auch wertvoller. Ich glaube, die haben wir fast schon beantwortet. Ja. Und das ist natürlich völlig richtig. Deswegen hat Phil ja auch so viel Breece Hall. Denn das ist einer. So, jetzt haben wir wieder eine sehr, sehr interessante These, eine sehr absolut gestellte. Ohne mindestens einen absoluten Elite Running Back kann man keine Liga gewinnen. Ich würde mal sagen, das kommt sowieso schon ein bisschen auf die League Settings an. Wenn du drei feste Running Back Starter hast, dann wird es wahrscheinlich schwer. Wenn du aber, so wie die meisten Ligen mittlerweile, irgendwie zwei Running Backs, zwei Wide Receiver oder drei Wide Receiver und zwei Flex Positionen hast, dann kannst du über deine Wide Receiver auch eine ganze Menge abfangen. Und ich glaube, braucht jetzt zwingend einen Elite Running Back, Ralf?
Nee. Also gerade mit einer Superflex halt sowieso nicht. Ich glaube, das ist ja dieser Trend, der sich in einigen Startup Drafts jetzt auch durchzieht mit dem Hochtraden. Keine Ahnung, wenn du mit Josh Allen und Justin Herbert gehst, so, dann, wenn du nicht gerade drei Running Back Positionen stellen musst, werden die dir halt auch nur wie dir deine Punkte liefern. Und wie gesagt, dafür ist halt, du hast halt diese 5, 6, 7 wirklich irgendwie klaren und danach fallen die halt ja auch einfach punkte-wise so runter, dass du auch dann einfach Wide Receiver nehmen kannst. Von daher ist das halt, das ist so eine Absolutaussage. So, und die greife ich, also die finde ich einfach nicht, die sehe ich nicht.
Ja, ich bin auch sehr sicher, dass es genug Champions im letzten Jahr gab, die keinen Elite Running Back im Roster hatten. Oder Phil?
Ja, Cooper Kupp lässt grüßen. Ja. Also wenn du mit Devonta Adams und Cooper Kupp angetreten bist, dann konnte es dir eigentlich relativ egal sein, wenn der andere dann so auf Running Back, ja. Der konnte sich schon, wenn du dann nicht irgendwie die letzte Scheiße aufgestellt hast, dann sollte es schon auch so also möglich sein. Also ich sag mal, wenn du 5 Receiver aufstellen kannst, 2 Quarterbacks, und ein Tight End und kommst da wirklich mit einer Top-Brigade um die Ecke und auf Running Back stellst du jemanden auf, der dir vielleicht nicht 0 Punkte liefert, sondern irgendwo so, sag mal, Top 30 Punkte, dann sollte es eigentlich kein Problem sein, auch ohne Running Back zu gewinnen. Ist eigentlich mal eine interessante Taktik, also müsste man mal ausprobieren.
Absolut. Devin Singletary hat im letztjährigen Finale zum Beispiel über 20 Punkte gescored. Der hat ja auch schon gut, also sagen wir, also es ist ja immer diese, es ist zu viel Glück dabei in diesen wenigen Wochen und so weiter. Und in die Playoffs kommst du easy auch ohne einen Elite Running Back rein.
Also, du hättest letztes Jahr die Playoffs gewonnen mit Devin Singletary und und Penny. So, da hättest du jedes Playoff-Ding gewonnen. Ja. So, die haben ja irgendwie über die letzten beiden Wochen haben sie ja komplett auf Running Back eskaliert.
Ja,
ich gucke hier auch gerade ein Team an, gegen das ich im Finale verloren habe. Der hatte Josh Jacobs und Dario Ogunbowale als Starter. Okay. Ja, weißt du, aber Ogunbowale hat halt meinen Joe Mixon outscored im Finale.
Ja, das ist halt bitter. So. Ne? Das ist,
der hat auch Aaron Jones outscored in der Woche. Also das ist halt so. Da kannst du nichts machen.
Ja.
Von dem her braucht man nichts. Eine letzte These haben wir hier jetzt noch zu den Running Backs. Außer im Winnow sind Running Backs egal. Wer von euch darf denn starten? Ich weiß es gar nicht.
Phil,
ich glaube Phil, ja.
Ja, nein. Also können wir Haken dran machen? Nein. Nee, sind sie nicht, weil Running Back einfach, ja, ich sag mal, das ist einfach die verletzungsintensivste Position und die Ersatz-Running Backs sind sehr günstig zu bekommen, können aber relativ schnell an Wert gewinnen und dann kannst du sie wieder verkaufen, wodurch du sehr schnell Wertgewinne machen kannst, sehr schnell, ja, deswegen, also ich würde immer Running Backs aufnehmen, auch als Rebuilder, immer sehen, was ist am Waiver Wire, was kann ich da bekommen und dann sind die praktisch oftmals eine oder zwei Verletzungen davon entfernt, wichtig zu sein und dir einen Drittrunden-Pick einzubringen, einen Zweitrunden-Pick einzubringen, irgendwie sowas. Und deswegen, ja, sind sie nicht egal.
Ja, gehe ich ganz klar mit. Ja, du siehst es ja auch sowieso im Draft-Kapital, wenn man es mal davon ausgeht. Es hat schon Gründe, warum Running Backs immer noch quasi so, jetzt abgesehen von Top-Quarterbacks, so in einem Rookie-Draft einfach so hochgehen. Weil wenn die These ja wahr wäre, würde das ja einfach heißen, quasi wenn du nicht gerade gewinnen willst oder wenn du nicht gerade im Genau-Modus bist, könntest du eigentlich einen Wide Receiver draften. Und das ist ja eigentlich nicht gegeben. Siehst du ja bei Breece Hall auch dieses Jahr so dieses, es macht immer Sinn, mit 1-1 den zu nehmen.
Ja, absolut. Und natürlich, man muss ja halt gucken, was kriegst du für ein Value für den Spieler. Ich gehe ja mit, da als Rebuilder baue ich jetzt keinen Running Back Heavy Squad so, also von Running Backs, die Wert haben. Jetzt nicht die, diese Handcuffs natürlich, ne? So, die ist schon klar, die holt man sich rein, aber ich baue jetzt halt auch keinen Rebuilder mit dem einzigen Kern Najee Harris, CMC und Saquon Barkley. Das ist ein Fail.
Ja,
das stimmt, aber ich glaube, das ist auch jedem klar. Abgesehen davon, auf jeden Fall auch mit Running Backs arbeiten. Sonst limitiert man sich wieder zu sehr. Gut, wir haben eine These zu unseren Wide Receivern und die lautet, Wide Receiver mit Top Production müssen getradet werden, da diese Leistung sowieso nicht wiederholt wird. Ich sag mal eins dazu, ich habe letztes Jahr, und den habe ich sehr gefeiert, den Deal, Justin Jefferson und einen Zweitrunden-Pick abgegeben und dafür DJ Moore und den 107 oder 108 bekommen, aus der 21er-Klasse damals noch. Im Nachhinein, besonders weil ich an dem Pick, glaube ich, Travis Etienne genommen habe auch noch. Das war halt echt ein kranker Pain. Also vor Kyle Pitts, vor Javonte Williams, das ist gut, das war, nee, nicht vor Kyle Pitts, aber vor Chase, vor Jamar Chase und vor Javonte. Das war echt ein kranker Pain. Also den Deal würde ich gern wieder zurücknehmen. Da muss ich sagen, habe ich Justin Jefferson am Ende doch eigentlich einfach auch zu günstig verkauft. Wenn man so einen Top-Receiver hat, ich finde nicht, dass man den zweifelsohne traden muss. Ich finde auch, es ist überhaupt keine Not da im Moment, Jamar Chase zu traden zum Beispiel. Oder Jalen Waddle, DK Metcalf, ich muss die nicht traden. Oder ich finde auch, dass ich DK nicht getradet haben müsste vor diesem Jahr zum Beispiel. Ralf, was sagst du?
Ich finde es halt ähnlich. Also du hast halt dieses, wenn man gerade mal die Repeat-Hit-Rate für Top 12 und für Top 24 nimmt, ist die halt bei Wide Receiver noch einfach höher als bei Running Back. Das muss man in dem Fall sagen, weil sie auch, da kommen Verletzungen und alles auch ein Stück weit hinzu. Aber es würde ja mal heißen, ja, du musst jeden Spieler, der halt explodiert, den musst du sofort in Value verwandeln. Und würde ich jetzt, oder würde irgendjemand als Jamar Chase oder Justin Jefferson, die jung sind, auch repeatable, also gerade Justin Jefferson, der ja repeated quasi top geliefert hat, dass du den jetzt zwangsweise in Wert verwandeln musst, ich sehe das halt nicht. Also du kannst einfach, das sind die Assets, wo du auch ganz klar sagen kannst, die können auf Jahre, sollen in meinem Team sein. So Wide Receiver sind, wenn sie gerade auf Elite-Level spielen, sind sie bis Ende 20, Anfang 30 mitunter auf diesem Elite-Level. Und damit kannst du halt arbeiten. Und das finde ich halt so dieses, okay, du musst das halt machen, nee, da bin ich nicht dabei.
Ja, kommt immer auf die Situation in deinem Team an, muss man hier auch sagen.
Ja.
Also Chase und Jefferson würde ich wahrscheinlich auch, ja, also da sehe ich auch keinen Muss, die zu traden. Vielleicht hier Cup, Adams und so weiter, Dix, da je nach Team kann man natürlich da schon mal drüber nachdenken. Einfach natürlich auch so ein bisschen aus Angst vor der Michael Thomas Cliff, ne?
Ja, ein Spieler wie Cooper Cup zum Beispiel, der jetzt, ich will nicht sagen aus dem Nichts, weil das wäre falsch, aber der so eine Saison gerissen hat, obwohl er davor definitiv kein Top-3-Receiver war, da kann man natürlich schon drüber nachdenken, zu sagen, da sollte Regression kommen wahrscheinlich. Da sind sich im Moment alle zu sicher, dass er wieder Wide Receiver 1 ist.
Ja,
man
ja,
kann dann schon. Natürlich schon, da kann man natürlich schon versuchen, den zu verkaufen. Wenn man diesen Preis dann aber auch bekommt, das ist ja auch immer, muss ja immer dazu gesagt sein. Wenn ich verkaufe den nicht an jemanden, der sagt, ja, das war jetzt ein Jahr. Das ist natürlich auch blöd.
Das ist so ein Spieler, finde ich, der im Startup weitaus mehr Value hat, als wenn du ihn traden willst.
Absolut.
Also
Ja,
ich
das
habe noch
war.
nie in einer meiner Ligen gesehen, dass er für zwei First verkauft wurde.
Nee,
Das siehst du
das.
nicht, das kriegst du auch nicht für ihn. Also das ist,
Ja.
von dem Startup geht er teilweise in der zweiten Runde, was eigentlich
Ja.
ein Wert von mehr als zwei First ist. Das ist eigentlich irgendwie so ein bisschen die Diskrepanz. Komisch.
Ja, das stimmt. Gut, dann lasst uns zu den Titans kommen. Dazu haben wir auch noch ein bisschen was. Die erste Tight End, der Tight End Spot sollte durch Receiver Flex plus ein einhergehendes Tight End Premium ersetzt werden. Phil, ich will dich eigentlich gar nicht fragen, weil es ist, wir sind hier Verfechter der festen Tight End Position.
Ja.
Wir brauchen da gar nicht viel dazu sagen. Ralf, wir hören uns einfach mal deine Meinung dazu an. Das
Ich
reicht dann auch schon. Ja.
finde es gut. Also, ich finde ich finde diese reine Tight End Position gut. Ich sage das ganz kurz, bevor das falsch kommt. Einfach auch, es ist okay. Also, ich finde es auch gut, dass sie besser bepunktet wird. Das mag das bei Tight End Premium tatsächlich sehr. Und es ist halt, dass diese feste Tight End Position gibt dir halt wirklich für diese Position, diesen konkreten Value, dass du sagst, es lohnt sich halt auch Receiving Tight Ends früh zu picken, weil dieser Value-Abfall dann einfach so schnell halt auch runtergeht und es halt auch nicht so viele, sag ich jetzt nochmal, Only Receiving Tight Ends halt gibt, die halt jetzt seltener blocken müssen und alles. Und von daher ist das dieses, ja gut, wenn du sie jetzt in diese Flex-Position mit einbaust, gut, dann sind sie halt irgendwo in the middle of nowhere sämtlicher Wide Receiver. Und dann musst du dich halt fragen, ja, dann kannst du sie auch direkt zu Wide Receiver machen. So, und dann gibt diese Tight End Position, gibt dieser Position einfach diesen Value, dass man das halt auch sieht und dass es sich lohnt, diese Position zu picken. Und dann hast du auch diese Variation in der Liga. Und ich finde, das brichst du halt mit dieser komplett Flex einfach so auf.
Ich könnte dir nicht mehr zustimmen. Manager müssen aus ihrer Komfortzone raus. Lebt damit, dass ihr Needs habt und dass ihr traden müsst und dass ihr auf in der Position scheiße aufgestellt seid, wenn ihr halt das nicht wollt. Macht's besser. Macht die Liga attraktiver.
Ja, so viele feste Positionen wie möglich. Zwei Running Backs, drei oder vier feste Receiver, ein Tight End. Also so richtig, dass man gezwungen ist. Also ich finde es auch einfach geil. Es gibt strategisch viel mehr her. Du musst traden, wie du auch gesagt hast. Also absolute Zustimmung.
Ja. Die zweite These, die wir haben, Tight End Premium muss exakt 0,5 Punkte Receiving Bonus sein pro Reception, sonst ist die Position under bzw. overvalued.
Ja.
Würdest du sagen, das stimmt, Phil?
Nö, nicht unbedingt. Also man kann da natürlich auch variieren. Das ist ja erstmal die Frage, mit was für einem mit was für einem Scoring-System spielst du? Wenn du mit Half PPR spielst und ein Titan bekommt 0,5 Punkte Bonus, dann ist natürlich nochmal ein größeres Premium wieder auf der Titan-Position. Und ich spiele zum Beispiel auch eine Liga mit 1,75, also 0,75 Premium, wenn man es genau nehmen will. Und das ist auch ganz cool, ne? Gibt dem Titan halt noch mehr Value, die punkten auch ordentlich, aber es ist trotzdem Spaß. Ich meine, letztlich, es ist ja für alle gleich. Und man muss halt eben nur wissen, dass die Titan-Position, je mehr Premium darauf ist, wertvoller wird, ne? Gerade die Top-Stars.
Ja,
Deswegen,
ganz
also.
klar.
Ich finde 0,5 ist so eine Faustregelung, aber ich habe auch kein Problem mit 0,75. Das ist echt auch okay.
Ja. Ich spiele das in Teilen halt auch so, dass du, glaube ich, 0,5 hast und dann noch First Downs quasi zum Beispiel bepunktet hast. Es gibt halt da einfach verschiedene Variationen und du hast es jetzt weder bei 0,75 und jetzt auch noch bei First Downs, dass du jetzt sagen musst, okay, Tight Ends sind so viel more crazy als irgendwie Wide Receiver oder Running Backs. So, es hebt halt dann, also klar, es macht die Starken halt noch stärker. Ein bisschen mehr Punkte geben dir halt tatsächlich auch für diese, ich sag mal, in the middle of nowhere Tight Ends sonst, heben sie sie auf ein Level, dass sie mit Receivern konkurrieren können. Und das ist ja das, was du primär halt auch einfach willst. So, ein Travis Kelce könnte auch so mit jedem Receiver konkurrieren fast.
Definitiv. Und ich sag mal, auch bei 0,5 oder 0,75, selbst bei einem Punkt, ist es nicht so, dass die Position den Spaß an der Liga verdirbt. Ich war einmal in so einer, ja, Liga, die hat so ein bisschen Analytics-Settings gemacht, es war so eine Redraft-Liga nur. Das war beschissen. Weil da ging es nur darum, also das war richtig, richtiger Scheiß. Running Backs waren im Prinzip komplett wertlos, also da brauchst du da einen, der halt wirklich gut, also guten Ball fängt. Aber ich hatte damals vom 101 weggedraftet. Ich habe mir einfach Patrick Mahomes geholt Und damit war die Liga eigentlich entschieden. Das war, der hatte eine super Saison.
Ja.
Der hat mir da Woche für Woche irgendwie 80 Punkte gemacht. Das ist halt so, hey, Alter, Leute, das ist halt witzlos. Das war aber auch nur so ein Testrun mal, um es zu probieren. Das hat jetzt keiner so großartig ernst genommen. Also so wird es ja mit einem Titan Premium von 1 oder 0,75 jetzt auch nicht. Und erst recht nicht mit einem 0,5er. Ich finde, ich persönlich, wenn ich mir aussuchen kann, PPR und 0,5 Titan Premium ist perfekt. Aber ich bin da auch nicht festgefahren für die Zukunft. Kommt darauf an, wie sich da auch die Position entwickelt und wie sich die Wide Receiver dagegen entwickeln. Kann man immer anschauen und neu evaluieren.
Ja.
Die letzte These zu Teil. Achso, sorry.
Ja, letztlich, man muss sich das immer anschauen. Es ist immer wichtig, das auf dem Schirm zu haben. Auch auf dem Schirm zu haben. Quarterback, Passing, Touchdown, also die Scoring-Settings einfach auf dem Schirm haben. Was gibt wie viele Punkte? Und dann kann man sich ja darauf einstellen.
Ja. Ja, und man kann halt einfach sagen, so, es geht ja immer um den Spielspaß. Also es ist wirklich, es sind halt einfach Marginalitäten, das ist so gering. Alle haben die gleichen Voraussetzungen. So, und von daher kannst du halt auch einfach damit arbeiten. Und man muss jetzt nicht dieses, es gibt halt nun mal nicht dieses Heilmittel bei den Scorings. Und das, was am besten für einen fittet, ist dann in dem Fall, wenn es allen Spaß macht, ist das, was am wichtigsten ist.
Genau. Man muss da, das ist auch mal ganz wichtig. Wir spielen halt am liebsten einfach in Ligen, die möglichst viele Needs schaffen, die die viele Strategien in der Liga ermöglichen, um zum Erfolg zu kommen. Und andere legen halt Wert darauf, dass das Fantasy-Team vielleicht die Realität des Positionswerts von der NFL also halt wiedergibt. Und wenn man daran mehr Spaß hat, dann soll man halt so spielen. Also, ja. Gottes Willen.
Jeder das seine.
Genau, eben. Das ist nur einfach sind unsere Gedanken dazu. Und die dritte These, die wir hier zu Titans noch haben, Titans don't matter, wie 2022 gesehen war. Zusehen war. Ralf, würdest du dem zustimmen?
Nein. Also es ist halt auch eine Position, die gibt's halt einfach nun. Und dass der Abfall halt größer ist, ist ja, das ist Ding. Aber das besprechen wir jetzt auf anderen Positionen immer auch, jetzt gerade bei Running Backs zum Beispiel. Und es hat sich ja zum Beispiel für viele, glaube ich, auch ausgezahlt, letztes Jahr Dalton Schultz zu haben. Also das war ja ein ganz prominentes Beispiel. Den hatten viele anfangs nicht auf dem Zettel, weil, glaube ich, auch Blake Jarwin bis zu seiner Krankengeschichte da irgendwie so Frontrunner war. So, und dann hat sich der halt ausgezahlt und der hat dann dir ordentlich Punkte geliefert und nimm das halt mit. Und die Liga wird halt attraktiv durch mehr Positionen, finde ich immer. Und du lernst mehr Spieler kennen und kannst dich auch für neue Spieler begeistern. Und der Abfall ist zwar größer, aber deswegen würde ich es nicht weglassen. Das ist halt, geht ja ein bisschen mit dieser, ja, ich mache diese Flex-Position einher und inkludiere die mit bei Receivern einfach.
Ja, ich liebe Thailand sowieso, von daher. Nein. Es war jetzt, ich sag mal, in der Spitze letztes Jahr so ein bisschen down year für Titans. Ne? Es gab jetzt nicht so diese diese absolut ligenentscheidenden Titans. Ich meine, natürlich Kelce trotzdem immer noch stark und so weiter. Aber ich sag mal, im Vergleich zum vorherigen Jahr war es ein bisschen weniger. Ich denke aber trotzdem auch, dass da der absolute Bounceback kommt wieder und wir wieder Titans haben werden, die Ligen entscheiden werden. Ne? Andrews, Pitts, Kelce sowieso. Kelce wird, glaube ich, ein Monsterjahr haben.
Yep. Bin gespannt, ob das so sein wird. Ich würde sogar noch dagegen halten, dass das auch in 2021 einfach nicht so war. Also Mark Andrews hat ja zig Teams durch die Playoffs getragen. Travis Kelce, selbst wenn wir einen Spieler anschauen wie George Kittle, der letztes Jahr eher ein Down-Year auch hatte, nur 16,5 Punkte pro Spiel gemacht hat, aber vergleicht man das mit einem Replacement-Level-Titan, wenn du da jetzt irgendwie einen, boah, keine Ahnung, wer hier Titan 14 war, Tyler Higbee, der hat keine 12 Punkte pro Spiel gemacht. Das sind immer noch ein 4,5, 5 Punkte pro Spiel Vorsprung. Und da haben wir vorher noch drüber gesprochen, du brauchst unbedingt den Quarterback 1 in Dynasty oder in Fantasy. Das waren auch 4,5 Punkte Vorsprung, die ein Kirk Cousins hatte gegenüber einem Carson Wentz. Und jetzt bei Kittle gegen Higbee soll das nichts zählen. Also das stimmt ja einfach nicht. Das ist ja, also es geben ja die Zahlen auch einfach nicht her, dass die egal sind. Ein Elite-Titan zu haben, ist mit der beste Vorsprung, den du gegenüber einem Konkurrenten haben kannst.
Ja, ganz klar. Ja. Und halt gerade Mark Andrews hätte, wenn Lamar Jackson sich letztes Jahr nicht verletzt hätte, also ich glaube, gibt es diese Statistik von ihm, wo nur die Spiele mit Lamar Jackson drin sind, der hätte der alles zerrissen. Also wenn diese Statline weitergelaufen wäre, hätte der sogar Kelce geschlagen.
Ich glaube, es war andersrum. Der hat mit
Ist das so?
wer ist da? Huntley und wie hieß der andere noch? Alter, ich habe es jetzt auch schon wieder, jetzt vergesse ich es hier schon wieder. Es waren ja zwei Quarterbacks bei den Ravens, die gespielt haben. Der hat mit den Ersatzquarterbacks.
Was? Trace McSorley?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das war, glaube ich, auch nur ein Spiel. Auf jeden Fall hat er mit den Backups massiv gepunktet.
Ach krass, okay. Dann habe ich es falsch
gemacht. Das war komplett crazy. Das waren eben auch diese Playoff-Wochen. Also, da, wenn man reinschaut, da hat er ja, also sowas siehst du selten. Woche 14, 15, 16, 34, 40, 36,5 Punkte gemacht. Das ist wirklich krank. Dementsprechend, Mark Andrews war ein absoluter League-Winner letztes Jahr.
Ja.
Jetzt haben wir noch eine These. Die haben wir hier unter Sonstiges gepackt. Sleeper hat dazu schon getweetet. Die wollen ein bisschen Input von den Usern. Eh immer cool, wie sehr sie auf Wünsche eingehen und versuchen, möglich zu machen, was geht. Es sollte Punkte für Pass-Interference-Yards geben. Ja, Ralf, wie siehst du das? Also einmal sollte es das und zweitens, für wen? Also für den Receiver, für den Quarterback, für beide?
Es geht ja dann in dem Fall, glaube ich, um Minuspunkte war das nämlich der Fall, ne? Dass es dann das geben soll. Ich finde da, also ich bin da absolut kein Fan von. Also einfach jeder, der auch ein NFL-Spiel mal gesehen hat, so wird halt ganz klar sagen, ist gerade für die Anzahl an PI-Yards ist halt so viel entscheidend. Was ist die Field-Position? Auch wie bist du aufgestellt, in welcher Formation und alles? Und dann hast du im Endeffekt Pech und dein restliches Team blockt ja nicht mehr für dich vor. So, und dann läuft er halt durch und dann kriegst du halt irgendwie, weiß ich, -5 oder -6 Punkte. Ja, du hast eine Pass-Interference geworfen. Das kann aber auch einfach passieren, weil der Receiver den Ball getippt hat oder das nicht, also, ne, dass du als Quarterback selber nicht mal schuld bist. Das ist so schwer zu bemessen, wer da am Ende drunter leidet, also wer dann auch dafür verantwortlich ist. Und halt, die Anzahl an Pass-Interference-Yards stehen ja nicht in Korrelation zu der Pass-Interference selber immer. Und das ist halt.
Aber Moment. Es geht ja darum, dass die Offense es schafft, dass die gegnerische Defense eine PI begeht. Das heißt,
ach so,
also Jamar Chase hat, glaube ich, letztes Jahr viele Pass-Interference-Strafen gezogen. Und der fängt den Ball nicht. Das heißt, der hat ja eigentlich eine Leistung geschafft. Das ist vielleicht eine 40-Yard-PI gewesen. Der andere wirft die, tackelt ihn nur noch um. Wer soll jetzt die Yards, wer soll jetzt diese Punkte bekommen? Soll Jamar Chase die Punkte bekommen oder nicht? Und soll sie Joe Burrow auch bekommen oder nicht?
Ja, okay, jetzt war ich im völlig falschen Fenster.
Du bist, nämlich, du bist einfach zu IDP gesteuert.
Nee, das ist und ich war bei Interception. Ich bin halt abgedriftet gerade.
Aber Interception Yards. Okay, ja, gut, okay.
PI Yards. Ja, das sind zwei Sachen. Nee, grundsätzlich nicht. Einfach weil PI-Geschichten einfach so unfassbar strittig sind in großen Teilen. Und ja, das ist dann immer so ein bisschen schwierig. So, wer ist dann halt konkret dafür verantwortlich? Ich glaube, man macht es unnötig komplex. Sehe ich leider Gottes in dem Fall halt so. Und das Ding halt bei der, also ich meine, auf einem anderen Tableau steht ja noch mal, inwiefern diese Pass Interference Strafregelung überhaupt lohnenswert ist. Ich glaube, da diskutiert die NFL ja aktuell ja wieder drüber, dass das halt so ein Spot-Foul ist, was eigentlich kein Spot-Foul sein sollte vielleicht. Ich bin aber kein Fan davon. Also ich bin kein Fan davon, dass du jetzt sagst, du fängst jetzt an, das zu bepunkten, weil du dann einfach, dann gibt es noch mehr strittige Entscheidungen. Und das, wenn sich das jetzt auch auf Fantasy auswirkt, dann sehe ich tatsächlich schon die ersten Ligen, wo dann kommt so, ja, nur weil der Schiedsrichter das so entschieden hat, so, ja, kriegst du ein gutes Spiciness rein, glaube ich dann.
Okay.
Also ich finde es ganz interessant. Ich würde zum Beispiel es interessant finden, wenn sowohl Quarterback als auch Receiver einfach die Hälfte an Punkten bekommt. Für die Yards, die Reception und sowas hat er ja nicht gemacht, also wenn ein PPA keine Reception, aber zumindest die Hälfte der Yards bepunktet. Das würde ich spannend finden.
Da haben wir doch den Input an Sleeper schon geliefert.
Bitte?
hast du den Input an Sleeper schon geliefert?
Nicht. Aber kann man bestimmt, wenn das kommen wird.
Glaubst du, die hören unseren Podcast nicht?
Kann man doch. Sleeper folgt mir auf Twitter. Also es ist alles geregelt.
Okay.
Ja, aber auf jeden Fall, nee, genau. Das wäre mein Ansatz. Aber ja, schauen wir mal. Da kann man sich dann nächste Offseason wahrscheinlich drum schlagen, ob man es macht oder nicht.
Ja. Ich bin da ergebnisoffen, tatsächlich, muss ich sagen. Ich habe es mir auch noch nicht angeschaut, wie viele Yards da zum Beispiel gezogen werden, von welchen Spielern und so. Was hat das dann wirklich für eine Auswirkung? Erhöht natürlich wirklich die irgendwo Randomness an so einem Spieltag, wenn du durch das, wenn du durch die verlierst ja. oder gewinnst, das ist einfach wieder das, ist wie das Fumble da so kurz vor Schluss, das dich dann noch nach hinten schiebt, ja. ey, das ist
andererseits ist es nicht auch eine Randomness, wenn irgendwie Garbage Time ist und es wird dann nochmal kurz vor Schluss irgendein 50-Yard-Touchdown gefangen oder irgendein Running Back läuft jetzt auf einmal noch einen Touchdown rein, der in der Garbage Time einfach gar keine Auswirkung mehr hat. Es ist ja auch immer eine Randomness. Also von daher,
Sagen wir, es macht nicht viel kaputt, aber ich glaube, Sleeper hat andere Baustellen, die jetzt wichtiger sind als PI-Yards.
Die Maskottchen, meinst du?
Genau, die Maskottchen, natürlich.
Ja. Ralf ist einfach auf Sleeper ein bisschen salty, weil es keine IDP-Position, also keine richtigen Positionen gibt. Also keine Defensive Ends, Cornerbacks.
Genau.
Das ist ein Problem. Spielst du eigentlich den Großteil deiner Ligen dann auf MyFantasy League oder wo bist du unterwegs?
Ich spiele die auf Fantrax. Also der Großteil ist auf Fantrax. Ja. Das ist dann halt immer ein bisschen komplexer, dann noch mit Excel-Tabellen und alles drum und dran. Aber ich habe auch mittlerweile viele Ligen auf Sleeper, weil ich, deswegen sage ich ja, ich finde Sleeper einfach in der Bedienung wirklich sehr gut. Mir fehlt halt einfach nur das. Das ist so der letzte Hit, den ich bräuchte, um dann zu sagen, ich würde da gerne selber irgendwie eine Dynasty machen, um dann wirklich zu sagen, okay, ich spalte das konkret auf, kann auch Positionen individuell bepunkten, was ja bei IDP immer so ein Punkt ist, das kriegt dann auch wieder so, ne, was Titans zum Beispiel haben, das hätte ich da auch gerne, aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber das kommt vielleicht noch.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass Sleeper in den nächsten Jahren auch die Nischen bedienen wird, wie IDP, Devi und so weiter. Ja.
Ich glaube, sie müssen da vor allem Anbieter finden, die das halt führen.
Ja
gut, so richtig.
Aber das wird Fantrax ja auch haben. Also irgendein Anbieter muss es ja anscheinend geben, sonst könnte Fantrax ja nicht bieten. Also nehme ich an.
Ja, mit Sicherheit. Das wird einfach ein Kostenthema sein, wahrscheinlich ein bisschen falschen und so hin und her. C2C anzubieten ist, glaube ich, schon nicht ganz so simpel.
Nee, das stimmt.
Zum Beispiel. Gut, ja, wunderbar. Jungs, krass, wir haben es doch alle Thesen geschafft. Wir haben eigentlich vorher gesagt, schaffen wir es safe nicht. Wir haben es sogar nur auf circa 2,5 Stunden gehalten. Das ist vielleicht gar, ich glaube, das ist gar nicht unsere längste Folge, Phil.
Nee, das kann sein. Wir haben am Anfang, glaube ich, mal irgendwie 2,40 oder 2,45 oder sowas gemacht.
Ja, also irgendwann war da schon mal so eine kranke.
Ja.
Wir haben relativ früh gestartet, also eigentlich, ich muss sagen, relativ entspannt alles.
Alles gut.
In meiner Wohnung sind 40 Grad, weil ich das Fenster zu habe, aber ansonsten
ist bei mir ähnlich. Ja. Da wird jetzt auch gleich aufgemacht. Gut, dann erlösen wir dich mal aus deiner Sauna. Ralf, vielen, vielen Dank. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn wir das irgendwann wiederholen können. Und ja, bis dahin danke ich euch beiden. Wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns.
Tschüss. Vielen Dank euch. Ciao.
Tschüss.
Ciao.